So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste, ich darf Sie sehr, sehr herzlich begrüßen zur 15. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien in dieser Wahlperiode. Die Sitzung ist öffentlich, sie wird vom Parlamentsfernsehen live übertragen und bleibt dauerhaft über die Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Ich möchte Sie sehr herzlich bitten, auf Bild- und Tonaufnahmen zu verzichten. Tonaufnahmen sind nur akkreditierten Journalistinnen und Journalisten erlaubt. Bilder nach Beginn der Sitzung, also ab jetzt, gar nicht mehr. Das gilt übrigens für die Gäste auf der Tribüne gleichermaßen wie für die Abgeordneten und die Gäste hier unten im Saal. Da sind wir ganz egalitär. Ja, also es gibt hier da keine unterschiedlichen Rechte. Niemand darf Tonaufnahmen oder Bildaufnahmen anfertigen. Und ich würde sehr gerne noch vor Eintritt in die Tagesordnung einen Wechsel in der Mitgliedschaft unseres Ausschusses mitteilen, nämlich: Das stellvertretende Mitglied Luigi Pantisano aus der Fraktion Die Linke tritt aus und an seine Stelle tritt die Abgeordnete Sonja Lemke auch dann als stellvertretendes Mitglied, auch wenn sie heute nicht persönlich hier ist, natürlich herzlich willkommen im Namen des Ausschusses und bitte das weiterzugeben. Und wir haben als Tagesordnungspunkt auf der heutigen Sitzung ein sehr, sehr interessantes und, glaube ich, auch sehr relevantes Fachgespräch, nämlich zum Thema KI und Urheberrecht, Herausforderungen und Handlungsoptionen für den Schutz kreativer Inhalte. Bevor wir damit aber einsteigen, habe ich gerade eben mit dem Herrn Staatsminister besprochen, weil alle Zeitungen lesen können und es sozusagen Medienberichterstattung gibt. Zeitung sagt man ja nicht, ne? Online ist das alles noch, weil es so frisch ist. Gibt es Medienberichterstattung zur Berlinale? Und sozusagen, damit wir jetzt hier keine GO-Debatten oder Ähnliches haben, habe ich auch kurz mit allen Obleuten kurz besprochen, dass Herr Minister sich bereit erklärt hat, dazu kurz etwas zu sagen. Dann kann es kurz die Möglichkeit geben, Nachfragen zu stellen, wenn das gewünscht ist. Und dann treten wir in die Tagesordnung ein. Ganz herzlichen Dank, Herr Minister, dafür, für die Bereitschaft. Und bitte schön, Sie haben das Wort. Und wir sind noch vor Eintritt in Tagesordnungspunkt 1 und trotzdem innerhalb der laufenden Ausschusssitzung. Und deswegen bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Lehmann. Vielen Dank an alle Beteiligten im Raum. Wir haben mit dieser Berlinale eine recht wilde Medienlage und auch eine recht wilde Sachlage. Deswegen ist seit einigen Tagen, eigentlich schon seit der Pressekonferenz mit Wim Wenders, eine heftige Debatte entbrannt über die Zukunft der Berlinale, über ihre politische und kulturelle Integrität. Die ist am Laufen. Nicht alle Medienberichte, die zurzeit zu lesen sind, treffen den Kern der Wahrheit. Richtig ist, ich habe aus aktuellem Anlass, weil die Berlinale eben in diese Situation gekommen ist, für morgen eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung der KBB anberaumt. Dort werden wir die Vorgänge besprechen, wir werden die Problemlagen besprechen und auch die Perspektiven. Was das für konkrete Folgen haben wird, da würde ich Sie bitten, zu Verständnis zu haben, dass ich dazu mich jetzt nicht äußern kann. Wir werden das dort offen besprechen und auseinandersetzen, auch was etwaige Personalfragen anbetrifft. Das ist der Stand der Dinge. Ja, so viel von meiner Seite aus.
Alles klar, ganz herzlichen Dank dafür, auch dass Sie hier dann drauf sozusagen reagiert haben und das vorstellen, auch das weitere Prozedere und den Fahrplan. Ich schaue jetzt in die Runde der Fraktionen und frage die Fraktionen, ob es dazu Nachfragen gibt. Ich habe jetzt Frau Schöneberger gesehen und Herrn Frömming. Ich kann aber auch die Fraktion einmal kurz durchgehen und würde Herrn Frömming mit Ihnen anfangen. Und dann schaue ich mal, ob die SPD sich meldet oder nicht. Auch Grüne haben sich gemeldet, CDU, CSU. Können Sie ja noch schauen, genau, und dann Linke und dann machen wir eine kurze Runde. Ich bitte wirklich unter 2 Minuten zu bleiben, damit wir sozusagen auch dann nicht zu verzögert einsteigen. Herr Frömming, bitte.
Ja, erst einmal vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass Sie dieses aktuelle Thema so schnell aufgegriffen haben und auch von unserer Fraktion danke, Herr Staatsminister, dass Sie das jetzt so entschieden angehen. Ist allerdings ja nicht nur dieses Foto, was wir jetzt gesehen haben. Es gab ja davor auch Reden, die alle gehört haben. Also da bin ich auch fast aus den Schuhen gefallen, was da wieder auf offener Bühne geschehen ist bei der Berlinale. Wir alle haben ja gehofft, hier sei ein Neuanfang möglich mit Trisha Tuttle. Sie war hier bei uns. Das war offenbar nicht möglich. Also ich denke, das Thema wird uns noch begleiten. Die konkrete Frage, werden Sie denn persönlich in dem genannten Gremium Ihre Abberufung beantragen oder ist das erstmal eine offene Diskussion?
Danke. SPD, Martin Rabanus.
bin ich so schnell schon dran. Ich habe keine Frage. Ich kann nur sagen, dass ich auch etwas die Berichterstattung heute in der Bildzeitung etwas verstörend gefunden habe. Das, da will ich aus meinem Herzen gar keine Mördergrube machen. Ich habe sehr wohl trotz Krankheit wenigstens teilweise mitverfolgen können, was in der Berlinale passiert ist. Ich meine persönlich auch mitverfolgen und miterleben können. Mein Eindruck war, dass die Berlinale-Leitung mit den unterschiedlichen Vorkommnissen, offenen Briefen, Auftritten auf Bühnen etc. sehr professionell umgegangen ist. Mein Eindruck war, dass da sehr professionell mit umgegangen worden ist, dass bestimmte Dinge möglicherweise auch nicht vermeidbar sind, allerdings nach meinem Eindruck damit gut umgegangen wurde. Das ist auch das, was ich übrigens von dem betroffenen Kollegen Staatsminister Schneider auch von der Berlinale Bärenverleihung selbst erfahren habe, von ihm persönlich, wobei ich das sehr gut verstehen kann, dass er da so reagiert hat, wie er reagiert hat. Insofern kann ich dazu in der Sache und will mich in der Sache dazu nicht weiter äußern. Das ist jetzt Gegenstand der Beratungen am Donnerstag offenkundig in den Gremien. Ich wollte nur hier hinterlegen, dass ich durchaus nicht der Auffassung bin, dass die Berlinale Leitung und die Berlinale als Institution ernsthaft für mich jedenfalls korrumpiert oder sonst was worden wäre über die Debatten, die stattgefunden haben. Insofern würde ich auch die Arbeit von Frau Trattel so oder so, wie das jetzt auch weitergeht oder auch nicht, sehr wohl würdigen wollen und ihr von hier auch einen herzlichen Gruß bestellen.
Ganz herzlichen Dank. Dann ist als nächstes die Fraktion der Grünen mit Frau Schönberger dran.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Danke, Herr Weimer, für den spontanen Bericht zur aktuellen Lage. Ich glaube, wir sind uns einig, dass politische Statements auf der Berlinale geben muss, weil Kunst und Kultur politisch sind, weil die politisch sein müssen. Aber gleichermaßen sollte uns eigentlich allen klar sein, dass das Gerede von einem Genozid, wie das passiert ist da auf der Bühne, dass das rein der Dämonisierung Israels dient und dass sowas nicht unwidersprochen hätte stehen bleiben dürfen. Und es war natürlich schon erwartbar, dass sowas auch passieren kann. Und ich glaube, wir erinnern uns alle an ähnliche Äußerungen auf einer vergangenen Berlinale. Und damals gab es sehr laute Forderungen, dass man sich auf solche Szenarien hätte besser vorbereiten müssen, um dann sofort zu reagieren. Und trotzdem ist es jetzt diesmal wieder nicht gelungen. Eine der geistesgegenwärtigsten Personen im Raum war die, die reingeschrien hat, Free Gaza from Hamas, kam aber aus dem Publikum. Und mich würde einfach interessieren, was planen Sie, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert, dass man in Zukunft schneller auf sowas reagiert? Was plant man da unmittelbar, aber auch langfristig? Kunst und Kultur müssen für Jüdinnen und Juden sichere Orte sein. Und ich glaube, das erfordert einfach Maßnahmen, nachhaltige Maßnahmen, über die wir sprechen müssen. Und da würde mich sehr interessieren, was Sie da planen.
Ganz herzlichen Dank. Für die CDU-CSU Frau Klein.
Ja, vielen Dank. Ich bin erleichtert, Herr Kulturstaatsminister, dass Sie morgen mit dem Gremium tagen werden. Denn wir erinnern uns, wir hatten das Thema ja erst vor kurzem in diesem Gremium. Wie bereitet sich eigentlich die Berlinale auf die diesjährige Berlinale vor? Denn wir hatten ja schon antisemitische Vorfälle in der Vergangenheit. Und ich muss an dieser Stelle sagen, dass meine erste Frage in die Richtung nicht beantwortet wurde und der Kollege Rettig dann nochmal nachgefasst hat und auch diese Frage nur unzureichend beantwortet wurde. Insofern finde ich es gut, dass angesichts der Tatsache, dass in diesem Jahr Israel-Hass, Hamas-Propaganda auf offener Bühne quasi steuerfinanziert verbreitet wurde, dass das aufgearbeitet wird und dass das auch, das ist meine Hoffnung, Konsequenzen haben wird. Denn wir müssen verhindern, dass sowas in Zukunft nochmal passiert.
Vielen Dank für die Fraktion Die Linke, Herr Schliesing.
Ja, ich würde nur ganz kurz wissen wollen, dass das aufgearbeitet werden muss, ist vollkommen richtig. Und ich finde es auch gut, dass Sie das sofort machen. Für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wieso wird sozusagen schon in der Presse kolportiert eine Personalentscheidung? Also wie ist das an die Presse gelangt? Wie weiß die Bild-Zeitung von etwaigen Abberufungen? Das wäre schön zu wissen. Danke.
Dann ganz herzlichen Dank an die Fraktionen. Herr Weimer, Sie haben die Möglichkeit zu antworten. Ich würde Sie bitten, es unter 3 Minuten zu versuchen. Es gab ja auch Statements, aber auch einige Fragen. Bitte schön.
Also ich teile die Analyse, dass es unser übergreifendes allgemeines Interesse ist, dass die Berlinale eine gute Zukunft haben muss und dass wir alle das gleiche Interesse haben, sie zu stärken. Und zwar auch zu stärken in ihrem inneren Bild als ein Ort der kulturellen Vielfalt, der Bandbreite, auch der Politisierung und der künstlerischen Größe. Und auf diesem Weg ist auch dieser Berlinale einiges Positive gelungen. Aber es sind eben auch Dinge passiert, die gravierende Probleme offenbart haben. Und das ist nicht nur die Abschlussveranstaltung, das waren auch andere Vorgänge, die die beteiligten Akteure, also namentlich auch Wim Wenders und Richard Tuttle, persönlich schwer erschüttert haben. Die Aktionen der Aktivisten haben das Klima auf dieser Berlinale vergiftet und haben am Ende dazu geführt, dass wir eine Beschädigung der Integrität unseres Formats leider erleiden müssen. Das bedeutet, wir müssen darüber reden, wie es weitergeht, was wir ändern und wie wir das abstellen für die Zukunft. Das werden wir morgen tun. Inwieweit das jetzt im Konkreten welche inhaltlichen Folgen hat, welche personellen Folgen, da bitte ich Sie einfach um Geduld. Das werden wir morgen in den Gremien beraten. Da sind wir auch mit allen Beteiligten in guten Gesprächen und Abstimmungen. Da werde ich dann danach genau und ausführlich darüber berichten. Ja, also so viel von meiner Seite.
Okay, dann ganz herzlichen Dank, dass das so spontan möglich war, den Ausschuss hier informiert zu halten. Und mir ist auch sehr, sehr wichtig, dass der Ausschuss auch informiert bleibt. Deswegen wäre mein Vorschlag tatsächlich, die Gremien abzuwarten. Und was immer es auch dann danach zu besprechen und nochmal zu informieren gibt, werde ich mit den Obleuten besprechen, was ein geeigneter Zeitpunkt oder Setting dafür ist. Aber erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Staatsminister, dass Sie hier den Ausschuss informiert haben. Dann würde ich sehr, sehr gerne, bevor wir dann endgültig in den Tagesordnungspunkt einsteigen, einmal sagen, dass anders als geplant wir Leute leider heute etwas im Zeitverzug sind. Das ist jetzt auch nicht besser geworden die letzte Viertelstunde, auch wenn es sehr wichtig war, weil im Plenum ist für 16.25 Uhr eine aktuelle Stunde angesetzt, für die wir auch inhaltlich zuständig sind. Und ich weiß, dass sehr viele Mitglied dieses Ausschusses dann pünktlich ins Plenum müssen, ich eingeschlossen. Das heißt, ich würde eigentlich sehr, sehr gerne zumindest den Versuch unternehmen, dass wir für 16.15 Uhr die Sitzung schließen. Das heißt, ich werde noch viel strenger als sonst auf die Zeit achten und bitte auch Sie, sich dann an die gekürzten Zeitvorgaben zu halten. Es handelt sich aber nur um Minutenabweichungen gegenüber dem, was wir in der Obleuterunde besprochen haben. Wir sollten das hinbekommen, aber ich sage es nur einmal und auch bitte auch die Gäste, das nicht als Unhöflichkeit zu verstehen, aber es ist eine aktuelle Stunde und da muss ein großer Teil des Ausschusses hin. Und deswegen kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 1, KI und Urheberrecht, Herausforderungen, Handlungsoptionen für den Schutz kreativer Inhalte. Ein Fachgespräch, was dem Ausschuss sehr, sehr wichtig ist und was wir auch dann schon längerer Zeit uns vorgenommen haben. Und dazu haben wir geballte Expertise hier im Raum. Und ich würde unsere Gäste gerne einmal vorstellen. Das ist nämlich zum einen Professor Dr. Katharina de la Durantay von der Humboldt-Universität Berlin, eingeladen auf Vorschlag der Fraktion Die Linke. Wir machen gleich kollektives Begrüßung, aber schön, dass Sie da sind. Dann haben wir von der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, besser bekannt als GEMA, Herrn Michael Duderstedt, eingeladen auf Vorschlag der Fraktion der CDU-CSU. Wir haben Professor Dr. Boris Hollers, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, eingeladen auf Vorschlag der Fraktion der AfD. Wir haben die Initiative Urheberrecht, Katharina Uppenbrink, eingeladen auf Vorschlag der Fraktion der SPD. Und wir haben vom VUT, Verband Unabhängiger MusikunternehmerInnen, Rainer Kahl, eingeladen auf Vorschlag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und auch eine geballte Präsenz der Bundesregierung, nämlich von drei verschiedenen Ministerien. Und da begrüße ich zum einen den Herrn parlamentarischen Staatssekretär Frank Schwabe vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Und sein Haus ist federführend für alle Urheberrechtsfragen. Herzlich willkommen. Dann Herrn Ministerialdirektor Marco Alexander Breit, Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung, Abteilungsleiter Digitalpolitik und Wirtschaft. Sein Haus ist zuständig für die Umsetzung der KI KI-Verordnung der EU in deutsches Recht und hat gerade auch ja den Entwurf eines KI-Marktüberwachungs- und Innovationsförderungsgesetzes vorgelegt. Auch Ihnen herzlich willkommen. Und natürlich unseren Staatsminister, Dr. Wolfram Weimar, Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, der natürlich die spezifischen Belange der Kultur- und Kreativwirtschaft in diesem Zusammenhang vertritt. Und jetzt begrüße ich Sie alle noch mal kollektiv zusammen, Gäste und Mitglieder der Bundesregierung, und danke für Ihr Kommen. Und jetzt dürfen alle vielleicht einmal kollektiv sagen, schön, dass Sie da sind. Das Format haben wir vereinbart. Ich habe die Zeiten etwas angepasst, damit es auch sozusagen mit der Aktuellen Stunde zusammenpasst. Und zwar ist das wie folgt: Wir werden Eingangsstatements hören vom BMDS, von BMJV und BKM je 4 Minuten. Wir werden Eingangsstatements der Sachverständigen hören je 3 Minuten. Und schriftliche Stellungnahmen sind bereits verteilt worden, auf der Internetseite des Ausschusses eingestellt worden. Dafür vielen Dank, auch für die Vorarbeit. Und wir werden dann eine große und kleine Fraktionsrunde haben für Stellungnahmen und Fragen. Zunächst 3, dann 2 Minuten und dann eine Antwortrunde, jeweils eine Antwortrunde Sachverständigen und der Mitglieder der Bundesregierung, sofern sie gefragt werden. Je 3 Minuten in beiden Runden. Und da läuft eine Stoppuhr mit auf der sogenannten Medienampel. Da kann man sich daran orientieren, wenn man spricht und sieht, okay, es geht langsam auf die Null zu, dass man dann langsam zum Ende kommt. Und bevor wir starten, noch ein Hinweis vorab. Dem Deutschen Bundestag ist sehr an Transparenz gelegen. Unsere Geschäftsordnung enthält daher für Sachverständige, wie übrigens auch das Abgeordnetengesetz für uns Abgeordnete, bei öffentlichen Anhörungen eine Pflicht zur Offenlegung von etwaigen persönlichen finanziellen Interessensverknüpfungen in Bezug auf den Gegenstand unserer Beratungen vor. Das gilt auch für Fachgespräche wie heute. Das heißt, die Sachverständigen wurden daher bereits im Vorfeld darum gebeten. Weiterhin haben wir sie um einen Hinweis auf einen Eintrag im Lobbyregister gebeten, sofern sie einen haben. Und wer das noch nicht in seiner schriftlichen Stellungnahme getan hat, beziehungsweise Interessensverknüpfungen publik machen muss, möge dies bitte noch zu Beginn dann der ersten Wortmeldung nachholen. Und das vorangestellt, fangen wir jetzt an mit den Eingangsstatements der Bundesregierung. Wie gesagt, maximal 4 Minuten bitte. Und wir starten mit dem BMDS. Herr Breit, bitte schön, Sie haben das Wort.
Ganz herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, werte Damen und Herren des Deutschen Bundestags, Mitglieder des Deutschen Bundestages. Vielleicht darf ich mit einer persönlichen Anekdote beginnen. Ich selber war im Bundeswirtschaftsministerium, aus dem quasi der Teil, der jetzt in der Digitalabteilung bei mir ist, quasi eigentlich entsprungen ist, zuständiger Unterabteilungsleiter für beide Teile. Ich habe die KI-Verordnung mit dem Referat verhandelt und ich war gleichzeitig auch der Unterabteilungsleiter, der das Referat für Kultur- und Kreativwirtschaft mitgeführt hat. Insofern sind mir beide Facetten der Debatte sehr, sehr gut bekannt. Und Sie können versichert sein, dass, wenn ich jetzt sage, dass dem BMDS das Spannungsverhältnis zwischen künstlicher Intelligenz und urheberrechtlichen Inhalten bekannt ist, dass das dann quasi auch auf unserem, also nicht nur in unseren Lippen, sondern auch in unseren Herzen getragen wird. Wir betrachten nichtsdestoweniger als BMDS die derzeitige Debatte natürlich auch unter den geopolitischen Rahmenbedingungen, die wir haben. Und wir betrachten die Debatte natürlich auch aus der Entwicklung der digitalpolitischen technologischen Fortschrittes insgesamt. Und für uns, und das ist auch Minister Carsten Wildberger sehr, sehr wichtig, das hat man auch beim Europäischen Souveränitätsgipfel gesehen, ist Souveränität eines der großen Ziele des Ministeriums und der Bundesregierung. Und an der Stelle muss man einfach sehr klar attestieren, dass es ohne KI keinen nachhaltigen Wohlstand, keine Wettbewerbsfähigkeit, und zwar bei Blue Collar als auch bei White Collar, gibt. Und es gibt auch keine souveräne Zukunft. KI ist mehr als ein Werkzeug, sie ist eine grundlegende strategische Fähigkeit und die Notwendigkeit für digitale Souveränität staatlichen Handelns. Warum sage ich das? Weil wir am Ende, wenn wir über die Regeln sprechen, über die, von der KI-Verordnung bis auch zum Urheberrecht, wir sehr oft darüber sprechen, dass wir eigentlich natürlich alle Konzerne, alle Unternehmen, KMU bis zum großen Tech-Konzern aus den USA regulieren wollen. Das Kernproblem allerdings ist, dass die Gesetzgebung in Teilen dann nur territorial wirkt und an anderer Stelle natürlich bestimmte Modelle schon trainiert worden sind, während wir in Deutschland und in Europa noch versuchen, Modelle zu trainieren. Das führt zu einem gewissen Ungleichgewicht, da die Regeln zwar stets relevant sind, die Regeln einzuhalten allerdings schwierig zu gewährleisten ist. Und auf der anderen Seite wollen wir wegkommen aus einer Situation, in der wir unglaublich abhängig sind davon, dass die guten und großen Modelle aus Drittstaaten kommen und eben nicht aus der Europäischen Union. In zahlreichen Gesprächen mit Unternehmen, da reden wir jetzt quasi von allen Größen und von aller Provenienz, erfahren wir jedenfalls, dass natürlich auch eine Rechtsunsicherheit auf Seiten der Unternehmen gefühlt wird. Ich sage explizit gefühlt wird. Und häufig wird das auch als Grund angeführt, warum man eben nicht die Modelle in Europa trainiert, sondern in Übersee. Das ist nicht immer USA, das sind Teilen auch Kanada, das sind Teilen auch außerhalb der Europäischen Union in anderen befreundeten Staaten. Wir sehen auch in Japan und Südkorea einen anderen Anpack als bei uns. Ich will nur darauf hinweisen, dass das natürlich ein Spannungsverhältnis ist, das jenseits der Frage KI und Urheberrecht ein Stück weit die Debatte natürlich auch bestimmt und die Kulisse zeichnet. Wir müssen vermeiden, dass die großen US-Anbieter alleine durch den Standort, den sie haben, und durch das bereits erfolgte Training die einzigen sind, die überhaupt wettbewerbsfähige Produkte herstellen können. Das versuchen wir im BMDS in den Vorschlägen, die wir jetzt auch gemacht haben, für den digitalen Omnibus in Brüssel noch mal einzuspeisen. Wir haben es versucht mit einer, es wurde schon erwähnt, klugen und innovationsfreundlichen Umsetzung der KI-Verordnung selbst. Und für uns ist am Ende das große Ziel eines Level Playing Fields für europäische und nicht europäische Anbieter enorm. Ich will ganz klar sagen, Kulturkreativität muss entlohnt werden. Es ist ganz, ich glaube persönlich zutiefst und das Ministerium auch, dass Kultur und Kreativität eine sozial integrative Funktion haben. Und es kann nicht angehen, dass der Kuchen quasi gestohlen wird, sondern es muss quasi dafür auch faire Entlohnungsmechanismen geben. Transparenz, die wir in der KI-Verordnung verankert haben und die wir auch noch fördern wollen, ist der erste Anpack dafür, dass der Kuchen verteilt werden kann, auch aus der Perspektive der Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber. Und deswegen ist Transparenz für uns im BMDS die erste Maßgabe für die Wahrung der Rechte der Rechteinhaber. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Wow, das war weit unter der Zeit. Das haben wir auch selten hier, tatsächlich. Ach so, es war eine Punktlandung. Okay, dann habe ich zu früh gelobt. Nein, trotzdem ganz herzlichen Dank, Herr Breit, für Ihre Einführung. Und wir gehen dann direkt über zum BMJV. Herr Parlamentarischer Staatssekretär Schwabe, bitteschön.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Sachverständige, vielleicht kann ich auch mit einer persönlichen Geschichte beginnen. Der Herr Staatsminister Weimar und ich sitzen gelegentlich auf der Regierungsbank nebeneinander und ich habe Sie mal gefragt, wann Sie auf der Frankfurter Buchmesse sind und da haben Sie mir gesagt, ich habe gestern die Eröffnungsrede gehalten. Ich hatte es irgendwie und ich wusste gar nicht zu dem Zeitpunkt, welche vielbeachtete Eröffnungsrede, das war insbesondere auf die Fragestellung, die wir heute diskutieren. Und ich kann das jedenfalls persönlich vielleicht sagen, nicht für die ganze Bundesregierung, das machen wir gemeinsam, dass mir das jedenfalls sehr gefallen hat. Also der Aufstieg, wir werden das ja gleich von den Sachverständigen noch viel prominenter hören, der Aufstieg künstlicher Intelligenz stellt die Kreativbranche in der Tat vor große Herausforderungen. Und nicht zu Unrecht fürchten viele der Kreativen um ihre wirtschaftliche Grundlage und diese KI-generierten Inhalte treten eben vielfach in direkten Wettbewerb mit ihren kreativen eigenen Leistungen, was man sehen kann zum Beispiel an Presseportalen, wo einfach Dinge kopiert werden und als eigene Werke ausgegeben werden oder bei eben Liedern, Songs, die durch KI dann auf Streaming-Plattformen gestellt werden. Wenn man mal nicht weiter weiß, ist es immer gut, in den Koalitionsvertrag zu schauen. Und da haben wir uns vorgenommen, dass Kreative für die Nutzung ihrer Werte bei der Entwicklung von generativer KI angemessen vergütet werden sollen und dass das Ziel am Ende ein funktionierender Lizenzmarkt ist. Um das zu erreichen, brauchen wir die Europäische Union, die gute Europäische Union, weil am Ende, das haben Sie ja schon deutlich gemacht, wir das nicht alleine in Deutschland regeln können. KI ist ein Phänomen, was sich in der Tat auf eine europäische Dimension bezieht und eben die Trainings finden außerhalb der Europäischen Union statt und alleine als Deutsche werden wir da nur sehr wenig erreichen können. Ich will noch mal deutlich machen, dass wir über zwei unterschiedliche Fragen reden. Das eine ist die Frage des Trainings der KI, was man davon trennen muss, wie man mit dem Output am Ende von KI umgeht. Beim KI-Training ist es schwierig, an diejenigen dran zu kommen, weil die eben in anderen Teilen der Welt sitzen. Möglicherweise ist es bei der Output-Frage aber eben deutlich einfacher. Beim Output von KI gilt das, was auch sonst gilt. Ist im Output der KI ein Werk wiederzuerkennen, liegt eine Urheberrechtsverletzung vor. So ist das ja bei anderen Dingen im nicht-digitalen Welt auch so. Dann haben Urheber schon jetzt Ansprüche auf Unterlassung, Beseitigung und Schadensersatz. Wichtige Teilfragen der aktuellen Regelung werden derzeit von deutschen Gerichten und dem EuGH geklärt. Der Ausgang all dieser Verfahren kann Auswirkungen auf die Bereitschaft von KI-Anbietern haben, mit kreativen Vergütungsvereinbarungen abzuschließen, kann aber auch eben nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unabhängig von Gerichtsverfahren Regeln verändern. Es ist gerade, glaube ich, schon darauf hingewiesen worden, dass ja innerhalb der Europäischen Union auch eine Evaluierung der DSM-Richtlinie entsprechend ansteht. Sie haben es gerade, Herr Volzer, deutlich gemacht, unser Ministerium ist dabei federführend und wir sind genau in solchen Prüfungen und solchen Überlegungen, wie wir am Ende denn so eine Vergütungsregelung verbessern können. Ich glaube, wir sind mitten in der Diskussion und deswegen ist es sehr gut, dass wir heute hier zusammenkommen. Ich will noch deutlich machen, dass ich die geballte Fachkompetenz des Ministeriums hinter mir habe, mit Herrn Dr. Büttner an der Spitze. Wenn da also sehr detaillierte Fragen sind, würde ich darauf gerne zurückgreifen. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr Staatssekretär Schwabe. Und wir kommen zu BKM, Herr Staatsminister Weimar.
Ja, vielen Dank. Der Herr Schwabe hat von meiner Buchmessenrede gesprochen. Sie wissen, dass ich mich sehr leidenschaftlich für die Urheberrechte einsetze und für die Rechte von Kreativen. Ich möchte aber zu Eingang eine nachdenkliche Bemerkung machen. Was der Kollege Breit eben gesagt hat, wir müssen auch aufpassen, dass wir das Wettbewerbsfeld im Auge behalten. Das ist eine Kategorie, die gilt nicht nur wirtschaftspolitisch oder außenpolitisch, die gilt auch kulturell. Wir haben bei den Debatten, wie konfigurieren wir das Marktdesign der Zukunft, einen Aspekt, auf den möchte ich hinweisen. Und zwar, wenn wir verschließen die Möglichkeiten durch Regularien, dass europäischer Content in die Large Language Models in großer Dimension einfließt, aus bester Absicht, aus legitimen wirtschaftlichen und kulturellen Interessen, wird das dazu führen, dass unsere Sichtweisen der Welt, unsere Bilder, unsere Haltung, unsere Überzeugungen tendenziell immer weniger im globalen, im Willensbildungsprozess stattfinden wird. Das heißt, wir haben ein dramatisches Interesse, dass unsere gesamte Literatur, unsere Kulturgeschichte, die Geschichte der Aufklärung, übrigens alle Kunstprodukte der vergangenen Jahrhunderte, möglichst direkt einfließt, möglichst eingefüttert werden kann in die Large Language Models, weil dann auch die europäische Perspektive auf all das, was daraus entsteht in ihren Verwurstungsmaschinen, geprägt wird. Denn wenn wir es nicht tun und wenn wir uns in Europa abschotten, dann werden aus anderen kulturellen Zusammenhängen Inhalte konfiguriert, die nicht in unserem Interesse sind. Das sage ich jetzt mal sozusagen als liberales Opening. Und deswegen ist es wichtig, dass man offen darüber redet. Deswegen bin ich sehr neugierig zu hören, was Sie für Vorschläge haben, wie wir das machen. Denn auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir keinen funktionierenden Lizenzmarkt haben. Es ist natürlich so, dass wir keine angemessene Vergütung haben. Wir haben eine völlige Intransparenz in der Verwertung von Inhalt und wir haben eine hohe Rechtsunsicherheit. Das heißt, wir haben vier Rahmenbedingungen im Umgang mit Inhalten durch KI, die ungeklärt sind und der Klärung bedarf. Und Europa ist der Content-Kontinent. Wir produzieren immer noch mehr als die Hälfte der gesamten Inhalte dieser Welt. Und wenn wir keinen Weg finden, das zu konfigurieren, wie mit diesen Inhalten umgegangen wird, dann verlieren wir auch ein globales Spiel um Ideen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Regularien finden. Ich freue mich deswegen auch, dass die GEMA vor Gericht einen Schlüsselerfolg erzielt hat in München. Den kann man gar nicht überbewerten. Das ist ein großer Meilenstein in der Geschichte. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen, weil Sie könnten mit diesem Urteil ja über einstweilige Verfügung auch große Large Language Models einfach stilllegen. Sie tun das nicht. Würde mich interessieren, warum nicht. Und wir müssen, und da das ein völlig europaharmonisiertes Rechtsgefüge ist, in dem wir uns hier bewegen, wir müssen am Ende über DSM und die Evaluierung, die gerade läuft, uns aktiv einbringen mit konkreten Vorschlägen. Und das ist in diesem Jahr, ist der defining moment dieser Situation. Und deswegen ist es gut, dass wir heute diese Anhörung haben. Und bitte unterstützen Sie mich weiter bei Plattform Soli, denn das ist auch eine Form, wie wir Urheberrechte fair zurückmonetarisieren. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank für die Eingangsstatements und die Neugierde ist geweckt auf unsere Sachverständigen. Herr Duderstedt, also ich mache es jetzt in der Reihenfolge, wie Sie sitzen. Und Herr Duderstedt, ich bitte Sie um Ihr Eingangsstatement von maximal 3 Minuten, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die spannenden Impulse von Seiten der Bundesregierung. Und wenn Sie jetzt hier gewisse Redundanzen wahrnehmen, dann freut uns das ja mal, dass man das Gefühl hat, man ist nicht immer komplett auseinander. Die persönliche Anekdote von mir. Ich habe, glaube ich, zu dem Ausgang der Klage mehr Gratulationen bekommen als zu meinem Geburtstag. Also auch das ist zumindest ein Eintrag im Tagebuch wert. Ich möchte in meinem Statement das Ganze erstmal nochmal global einordnen und dann in der Fragerunde noch die jeweiligen Themen tiefer legen. Ein GEMA-Mitglied hat das eigentlich schon vor 2 Jahren extrem zutreffend formuliert. Er hat gesagt, erst hat man uns beklaut und dann mit der Beute Geschäftsmodelle entwickelt, die uns die Jobs wegnehmen. Und Sie können sich ja auch die Kerze vorstellen, die an beiden Enden brennt, also dass man wirklich von beiden Seiten massive Risiken hat, die auf die Kreativschaffenden zukommen. Denn auf der einen Seite sind diese Tools faszinierend, aber sie sind auch nur so gut und faszinierend und funktionieren auch nur wirtschaftlich so gut, weil sie alle mit menschlich gemachter Kreativität trainiert wurden. Es wurden einfach alle Inhalte abgesaugt, ohne zu fragen, ohne zu bezahlen. Und dann kommt ein Label ran, das ist jetzt Fortschritt und Innovation. Und das zulasten der Kreativschaffenden funktioniert nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, dafür haben wir dieses Tool des Opt-outs etabliert. Ihr könnt ja sagen, wenn ihr das nicht wollt, aber letztendlich führt der Opt-out ins Leere, weil der Schaden schon entstanden ist. Und auch wir als GEMA für unsere Mitglieder, wir wollen ja gar nicht den Opt-out. Wir wollen ja faire Modelle, wo wir eben lizenzieren. Sie haben es gesagt, Lizenzanreize. Wir wollen lizenzieren und wir wollen die Nutzung auch ermöglichen und nicht verhindern. Und urheberrechtlich ist auch der Opt-out irgendwie ein bisschen schräg an dieser Stelle, um das mal so zu formulieren. Und auf der anderen Seite, der Output wurde angesprochen, sind eben jetzt massenhaft Inhalte in der Welt, die eben in Konkurrenz zu den von Menschen geschaffenen Inhalten treten und sie natürlich auch massiv verdrängen und substituieren. Es gibt inzwischen mehrere Studien von unterschiedlichen Instituten, die alle zu dem Ergebnis kommen, dass die Urheberinnen und Urheber bis zu 27% im Musikbereich Einbuße haben werden in den nächsten Jahren. Katharina kann auch was sagen, auch zu den anderen Gattungen, da ist es deutlich mehr. Also das ist spürbar und das ist nicht so, alle verlieren in den nächsten Jahren ein bisschen, sondern das haut in bestimmten Bereichen komplett rein. Bei uns ist es Produktionsmusik, Hintergrundmusik, audiovisuelle Musik, auch Filmmusik und es geht nahtlos weiter. Dieser hat jetzt Zahlen veröffentlicht, dass allein 39% der Uploads KI generiert sind, inzwischen 60.000 Titel pro Tag. 97% der Nutzenden hören noch nicht mal mehr den Unterschied, ob das KI-Musik oder von Menschen gemachte Musik ist. Also das ist eine dramatische Dynamik, die jetzt entsteht. Und wenn Sie jetzt alle die Fragen haben, wie gehen wir damit um, dann freue ich mich auf die Fragerunde. Vielen Dank.
Noch mehr Neugierde geweckt. Ganz herzlichen Dank, Herr Duderstedt und Frau Professorin de la Durantay, bitte.
Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute zu Ihnen zu sprechen. Die Sitzung ist betitelt mit Herausforderungen und Handlungsoptionen. Was sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen? Ich meine vor allem 3. Erstens, KI-Innovationen in der EU befördern. Herr Breit, Herr Weimer, Sie haben das gerade schon gesagt. Wir müssen die Bedingungen dafür schaffen, dass wir generative KI in der EU nicht nur nutzen, sondern auch produzieren. Und zwar KI, die unseren Werten entspricht. Und dafür müssen wir unsere Werte und damit auch unsere Werke in den Trainingsdaten platzieren. Die müssen davor kommen. Zweitens, sicherstellen, dass die Kreativen an der Wertschöpfung, die mit generativer KI einhergeht, partizipieren. Wir müssen Vergütungsstrukturen schaffen, und zwar solche, die sicherstellen, dass auch die Kreativen selbst etwas erhalten und nicht nur die Verwerter. Drittens, der Tatsache Rechnung tragen, dass die Phasen der Wertschöpfung von KI, bei denen die meisten urheberrechtlich relevanten Handlungen anfallen, nicht die sind, bei denen die größte Substitutionsgefahr besteht. Verwertungshandlungen sehen wir vor allem beim Training. Für Künstlerinnen gefährlich ist der Betrieb von KI. Was für Optionen gibt es? Was rate ich Ihnen? Machen Sie sich die KI-Wertschöpfungskette zunutze. Das erfordert ebenfalls 3 Schritte. Erstens, setzen Sie Anreize für offene Innovation. Warum? Offenheit erhöht die Sicherheit und fördert den Wettbewerb. Wie kann man diese Anreize setzen? Indem man diejenigen privilegiert, die offene Datensätze und offene Modelle bauen. Sie dürfen Werke nutzen, ohne um Erlaubnis fragen zu müssen und ohne zu vergüten. Den Rahmen dafür bietet das Urheberrecht jetzt schon. Zweitens, sobald eine Person ein proprietäres Produkt entwickelt, mit dem sie Geld verdienen will, wie bei den meisten KI-Anwendungen, muss sie lizenzieren, wenn der Rechteinhaber das kundtut. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum soll das gut sein für Künstlerinnen? Bei den ersten Schritten der KI-Entwicklung, da werden wahnsinnig viele Daten benötigt und jedes einzelne Datum, jedes Werk ist darum nur wenig wert. Wenn man lizenziert, erhält man sehr wenig Geld. Zugleich aber gilt, offene Basismodelle, also Modelle, die man ganz breit einsetzen kann, die können alle auf dem Markt nutzen, um dann spezifische KI-Anwendungen zu entwickeln. Und davon profitieren vor allem kleinere Unternehmen, wie wir sie hier in Deutschland haben. Wir haben nicht das ganz große Geld und die ganz großen Rechenkapazitäten wie in den USA, aber wir haben schlaue Leute und denen sollten wir die Bausteine an die Hand geben, um unternehmerisch tätig zu werden. Und indem wir zu offenen Modellen anreizen, stärken wir den Wettbewerb bei den Anwendungen. Und dort, bei den KI-Anwendungen, da können Rechteinhaberinnen Geld verdienen. Denn das Training solcher Anwendungen erfordert die Verwendung kleinerer, spezialisierterer Datensätze. Und das macht die Lizenzierung für Rechteinhaberinnen auf der Ebene besonders attraktiv. Und das sehen wir jetzt schon. Größere Rechteinhaberinnen können da schon Einnahmen generieren. Kleinen gelingt das noch nicht. Und auch deshalb sollten Sie drittens den Betrieb generativer KI mit einer Abgabe belegen und die Einkünfte dann über Verwertungsgesellschaften verteilen lassen. Denn damit profitieren alle. Herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Frau Professorin de la Durantay. Und wir gehen weiter an Herrn Professor Dr. Hollers. Bitte schön.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Professor für Informatik. Ich möchte auf zwei Punkte eingehen. Einmal auf die Daten, die in das KI-Modell gehen, die Trainingsdaten, und die Daten, die aus dem KI-Modell herauskommen, aus der Interaktion mit dem Benutzer. Zum ersten Punkt. Die Trainingsdaten, die können urheberrechtlich geschützte Daten enthalten. Die werden aber nicht als Kopie gespeichert. Vielmehr lernt das neuronale Netz Muster und Zusammenhänge in den Trainingsdaten. Und diese Zusammenhänge werden dann in den Parametern gespeichert. Und man kann diese Trainingsdaten nicht einfach aus dem neuronalen Netz auslesen, wie aus einer Datenbank. Der Paragraph 44b Urheberrechtsgesetz erlaubt das. Das ist auch sinnvoll aus meiner Sicht und das sollte auch beibehalten werden für generative KI. Es ist allerdings möglich, dass ein neuronales Netz kleine Teile eines urheberrechtlich geschützten Werkes wiedergibt. Das kann zum Beispiel der Refrain eines Schlagers sein. Das ist möglich, wenn dieses Muster sehr häufig in den Trainingsdaten vorkommt und besonders wichtig erscheint. Aus Sicht des neuronalen Netzes ist das dann ein längeres Muster. Das Problem ist aber leicht zu lösen. Man kann erstens über die Ausgabe des neuronalen Netzes einen Filter legen, der feststellt, ob die Ausgabe urheberrechtlich geschützte Daten enthält und dann die Ausgabe unterdrücken. Das machen OpenAI und Google bereits. Die andere Lösung besteht darin, dass man das Problem von vornherein dadurch umgeht, dass man das Modell mit gemeinfreien oder lizenzierten Daten trainiert. Das machen auch schon viele Firmen, die Programme für die Grafikgestaltung entwickeln. Eine Vergütungspflicht halte ich nicht für sinnvoll, denn ein generatives KI-Modell ist kein Kopierer, ist nicht dazu bestimmt, urheberrechtlich geschützte Werke wiederzugeben und ist technisch in der Regel auch nicht dazu in der Lage. Es wäre auch ein Hindernis für die KI-Entwicklung in Europa. Der zweite Punkt, die Erzeugnisse der generativen KI. Bisher gibt es keinen Urheberrechtsschutz dafür. Das Problem ist allerdings, dass man einem Werk nicht ansehen kann, ob es durch generative KI oder mit einem Grafikprogramm erzeugt worden ist, zumal die Grenzen fließend sind. Damit stellt sich das Problem, wie man das Recht durchsetzen möchte. Dazu müsste man wissen, wie ein derartiges Werk entstanden ist. Es gibt inzwischen auch KI-Bilder, die aussehen wie moderne Kunst, die auch schon auf Kunstausstellungen ausgestellt worden sind und deren Erstellung ein ziemlich großer Aufwand ist. Und da halte ich es für falsch, diesen Werken generell die Schöpfungshöhe abzusprechen. Ich denke, hier sollte man auf den Entstehungsprozess abstellen und die KI hier wie ein Werkzeug betrachten. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Und wir gehen an Frau Uppenbrink. Finden Sie das, den Schalter? Ja, wenn es rot ist, dann können Sie sprechen. Jetzt, ach, jetzt Frau Uppenbrink, bitte schön.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die wirklich sehr interessanten, wichtigen Eröffnungsstatements. Danke auch meine Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mit der Aussage beginnen, unsere Leute sind keine Verhinderer Bitte sitzen Sie diesem Sprech der einzig innovativen der KI-Entwickler nicht auf. Entgegen der Behauptung der Big Tech entwickeln unsere Leute, also vor allem im Bereich der Musik und auch der audiovisuellen Medien, viele neue digitale Entwicklungen haben sie mitgestaltet. Das heißt, wir sind Teil des ganzen Marktes. Und da möchte ich auch erinnern, dass das Urheberrecht ein Innovationsrecht ist und ein Marktermöglichungsrecht, sodass wir hier einfach schauen, was mit dem Markt zurzeit passiert. Und unsere ganz konkreten Vorschläge, die wir entwickelt haben, können Sie den Stellungnahme entziehen. Das Wort Lizenzmarkt, funktionierender Lizenzmarkt, wurde ja von vielen schon in den Mund genommen. Und das soll das Ziel sein. Da gehen wir kräftig und tatkräftig mit heran und stehen auch ergänzend zu der Stellungnahme für konkrete Umsetzung zur Verfügung. Wir haben uns da insbesondere auch das deutsche Urheberrecht angeschaut. Wir suchen alle nach Rechtssicherheit und nach Rechtsdurchsetzung. Das ist, glaube ich, noch einmal ganz wichtig. Vieles muss vielleicht nicht neu erfunden werden, sondern besteht und muss eben auf diese Entwicklungen auch angewendet werden. Zur TDM, Opt-in-Situation haben wir uns geäußert. Ich kann das gerne auch noch einmal genauer erläutern. Opt-in ist eine europäische Urheberrechtstradition und wir würden dorthin gerne zurückkehren, wenn es um generative KI geht. Hier möchte ich noch einmal erwähnen, unsere Branche ist wirtschaftlich die Nummer 3. Allein die Kultur- und Kreativwirtschaft ohne die Medien trägt 3,3% zur Bruttowertschöpfung bei und ist 23 um 5% gewachsen, im Gegensatz zu vielen anderen Branchen. Das war übrigens vor generativer KI und es gibt jetzt einige Einbrüche. Aber der Markt wächst weiterhin, auch wenn einige Berufsgruppen schon sehr zu kämpfen haben. Außerdem ist unsere Branche für die Demokratie und für kulturelle Vielfalt unersetzlich. Denken Sie an Presse, aber auch andere Bereiche der Kultur-Kreativwirtschaft. Durch die generative KI sind viele Grund- und Menschenrechte betroffen. Nicht nur Urheberrecht, sondern vor allen Dingen auch Persönlichkeitsrechte. Wir müssen das genauer betrachten. KI hat ein ungeheures wirtschaftliches Potenzial. Das wollen wir überhaupt nicht bestreiten. Aber die Diskussion über die Kosten und darüber, wer sie tragen soll, die muss endlich ausführlicher und auf allen Ebenen auch politischen geführt werden. Und vielen Dank für die Einladung.
Ganz herzlichen Dank für die Einführung. Und Herr Kahl, bitte schön, Ihre Einführung.
Ja, auch ich bedanke mich für die Einladung und möchte auch gleich auf ein paar Statements eingehen, was zwar meine Stellungnahme etwas durcheinander wirbelt, aber ich glaube...
Ganz kurz, Entschuldigung, könnten Sie noch... Jetzt ist das andere Mikro aus, genau deswegen. Jetzt ist nur eins an, oder? Okay. Ja, prima. Ja.
Deswegen habe ich meine Stellungnahme jetzt ein bisschen durcheinander gewirbelt, um gleich auf etwas Individuelles einzugehen. KI... Technologiesprung, Wohlstand, das wird immer in einem Atemzug geführt und als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt. Sie hatten es angesprochen, Herr Breit. Aber die Nobelpreisträger der letzten beiden Jahre haben ziemlich deutlich gemacht, dass das nur der stattfindet, dass in der Wohlstand in der Breite erst dann ankommt, wenn es flankiert wird durch inklusive gesetzgeberische Maßnahmen. Das ist notwendig, denn sonst haben wir die Situation, wie wir sie jetzt teilweise vorfinden, wie in unserem Statement auch geschrieben, nicht das hehre Wort von Abraham Lincoln, of the people, for the people, by the people, sondern wir haben im Internet inzwischen of the billionaire, for the billionaire, by the billionaire. Und wenn man sich anguckt, woran das liegt, glauben wir, muss man aus der Digitalisierung lernen. 30 Jahre Digitalisierung, Deutschland hatte das erste Digitalgesetz 1997. Heute sind wir in einer absoluten Abhängigkeit gelandet in der Infrastruktur und in vielen anderen Bereichen. Amazon wird 200 Milliarden investieren, allein nächstes Jahr, und das nur in Infrastruktur. Wie ist es so gekommen? Ich glaube, wenn man sich die Digitalisierung ansieht und den Verlauf, wir waren zu langsam mit den Gesetzen. Die Gesetze waren nicht durchsetzbar und insgesamt waren sie dann zu kompliziert, als man viel zu spät viele Gesetze auf einmal verabschiedet hat. Und deswegen will ich mal ein Beispiel nennen, wie wir glauben, dass man es anders und besser machen könnte. Das Wort Opt-in, Opt-out ist schon gefallen. Warum gibt es ein Opt-out? Weil 2019 in der DSM-Richtlinie der Artikel 4 so gestaltet wurde, wie er ist. Niemand hat an generative KI gedacht. Und dann wurde es klargestellt und heute wird international gestritten, wie ist das jetzt? Und wir haben uns alle darauf geeinigt, ein Opt-out ist möglich. Die Frage ist nur, wie. Das führt zu großen Unsicherheiten. Um die abzuräumen, müsste man zurückkehren zu einem Opt-in, zu dem Grundprinzip, dass Urheberrechte und geschützte Rechte nur genutzt werden können, wenn man die Zustimmung dafür hat und meistens sie vergütet. Das würde natürlich auch dazu führen, dass die Inhalte nicht online landen. Die Musikwirtschaft ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass alle Musik online vorhanden ist. Mit so einer Klarstellung hätte man eine Regel, die funktioniert, um dann schnell weiterzukommen zu Regeln, die wahrscheinlich noch komplizierter zu beantworten wären, nämlich was ist, wenn KI außerhalb Europas trainiert wird und vor allem, wie kann man die Durchsetzbarkeit sicherstellen, indem man vernünftige Sanktionen, die auch durchsetzbar und kontrolliert sind, einfügt. Soweit für den Anfang. Danke.
Ganz herzlichen Dank an Sie als Sachverständige für Ihre Expertise. Und jetzt kommen wir zur ersten Runde der Fraktionen und starten damit der CDU-CSU-Fraktion. Herr Heveling, bitteschön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank an die Damen und Herren Sachverständigen für Ihre Beiträge. Ich will voranstellen, dass für uns als Union das Urheberrecht zu den Fundamenten der freiheitlich-liberalen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zählt, weil es die Frucht geistiger Arbeit schützt, Anreize für Kreativität und Innovation schafft und die materielle Grundlage derer, die mit ihrem künstlerischen und intellektuellen Schaffen unsere Kultur prägen, sichern soll. Das ist im KI-Zeitalter dann für uns die Herausforderung, einen Ordnungsrahmen zu schaffen, der Innovation und Eigentumsschutz zusammenbringt. Und vor diesen Herausforderungen stehen wir. Die DSM-Richtlinie ist von 2019, das ist also 7 Jahre her. Und im digitalen Zeitalter sind das schon Lichtjahre. Wir sehen jetzt die Herausforderungen. Ich nenne mal 3 Punkte, die Durchsetzungsproblematik im Bereich Opt-out, die Vergütungslücke und Transparenzdefizite. Und das sind gerade die Fragen, denen wir uns widmen und wo eben auch die Evaluation jetzt auf europäischer Ebene für die DSM-Richtlinie ansteht. Und die Frage ist, was kann daraus erwachsen? Meine Fragen in der ersten Fragerunde richten sich an Herrn Duderstedt von der GEMA. Zunächst, wir haben ja jetzt erste Rechtsprechung, die Sie erstritten haben. Im Verfahren gegen OpenAI ist das Landgericht München weitgehend der Argumentation der GEMA gefolgt. Deswegen die provokante Frage, brauchen wir dann überhaupt noch eine Regulierung oder ist jetzt nicht schon alles fein, wo die GEMA in erster Instanz gewonnen hat? Also vielleicht, wenn Sie etwas zum Verfahrensgang und zur weiteren Entwicklung und auch zu den Schlussfolgerungen sagen könnten. Das Zweite, auf europäischer Ebene wird das Thema KI und Urheberrecht und generative KI auch sehr intensiv beraten. Es gibt einen Bericht des Rechtsausschusses des EU-Parlaments vom zuständigen Berichterstatter Axel Voss. Können Sie da vielleicht auch etwas zu sagen, wie Sie diesen Bericht bewerten und was daraus sich für Schlussfolgerungen ergeben? Dann die Frage, wo sieht die GEMA konkret die Gefahr, dass generative KI von Menschen geschaffene Musik im Output verdrängt? Wenn Sie das noch mal vertiefen könnten, das hatten Sie eben angerissen. Und zum Schluss auch die Frage, wie stehen die Musikschaffenden selbst zur KI? Das ist ja auch interessant zu wissen. Wie beurteilen Kreative selbst die Möglichkeiten, aber eben auch die Risiken? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Heveling. Und für die AfD-Fraktion Herr Gläser, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die Herren Regierungsvertreter und insbesondere natürlich an unsere Experten, die heute hier sind, um ihr Wissen mit uns zu teilen. Zunächst eine Anmerkung zu dem, was Staatsminister Dr. Weimar gesagt hat. Sie haben ja verschiedene Punkte genannt, die wichtig sind aus Ihrer Sicht. Ich glaube, der wichtigste ist die Rechtssicherheit. Niemandem ist damit geholfen, wenn sich jetzt sämtliche Marktteilnehmer ständig gegenseitig verklagen. Deswegen brauchen wir einfache und klare Regeln. Vielleicht nicht das ausgetüftelste und gerechteste System, sondern eins, was jeder versteht, was eingängig ist und was sich ganz leicht umsetzen lässt. Meine Damen und Herren, Urheberrechte sind wichtig, um kreative Leistungen zu ermöglichen. Wir brauchen Anreize für sie, genauso wie für den digitalen Fortschritt. Manchmal kollidieren diese Ziele möglicherweise miteinander, und da müssen wir das hier austarieren. Deswegen sprechen wir darüber. Ich fange an mit einigen Fragen an Professor Dr. Hallers. Zum einen, wie zuverlässig sind denn solche Filter in der Praxis wirklich, die bei großen multimodalen Modellen oder bei Stilübernahme, Sie hatten OpenAI und Google genannt, gibt es da auch noch andere Modelle? Dann würde ich gerne wissen, wie realistisch ist die Annahme, dass eine Vergütung, die pauschal eingesammelt wird, dann auch gerecht wirklich weiterverteilt oder umverteilt wird an die Urheber? Und drittens, Sie schreiben, es gäbe einen Wettbewerbsnachteil durch ein Vergütungsmodell. Wie abgehängt ist die deutsche KI-Branche denn jetzt schon, und würde sich das dann im Falle der Verwirklichung eines solchen Modells weiter verschärfen? Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr Gläser. Und für die SPD-Fraktion Herr Kollege Rabanus.
Ja, Herr Vorsitzender, ganz herzlichen Dank. Liebe Kollegen aus den Häusern, liebe Kolleginnen und Sachverständige, ganz herzlichen Dank für die Aussagen. Ich danke dem Herrn Staatssekretär Schwabe, dass er eingangs direkt den Koalitionsvertrag zitiert hat. Und ich glaube, das ist eine Passage, der sich nicht nur die Koalitionäre verpflichtet fühlen können, sondern jedenfalls, so wie ich die Diskussion verstehe, ist da Einigkeit hier im Ausschuss, dass wir auf angemessene Vergütung der Urheberinnen und Urheber und Leistungsschutzberechtigte hinaus wollen, und zwar fraktionsübergreifend. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Daraus leitet sich dann die logische nächste Frage ab: Wie macht man denn das am besten? Da ist jetzt einiges schon gesagt worden. Herr Duderstedt hat eher allgemeinere Aussagen gemacht, mit dem Hinweis in der Fragerunde dann gerne konkreter. Herr Duderstedt, dann sehr gerne konkreter. Wie kommen wir in Deutschland zu stabilen Lizenzmodellen? Wie machen wir es denn konkret? Und dieselbe Frage würde ich gerne noch mal zur Zuspitzung an Katharina Uppenbrink stellen. Ihr habt ja in eurer Stellungnahme, für die ich mich sehr bedanke, auch sehr, sehr klar noch mal unter der Ziffer 4 sozusagen die nationalen Maßnahmen benannt, die nötig wären, die dann miteinander auch in Beziehung stehen. Also Stichwort Opt-in durchsetzen, Stichwort aber auch dann Anpassung, Forschungsprivileg und Durchsetzungsinstrumente. Und um diese Durchsetzungsinstrumente geht es mir noch mal in besonderer Weise. Da wäre ich sehr dankbar, noch mal für uns eine Reihe von Erläuterungen zu bekommen, wie das dann tatsächlich in der Mechanik miteinander wirken soll, um das Ziel zu erreichen, das wir gerne erreichen wollen. Das ist erstens eben eine faire, angemessene Vergütung. Das ist zweitens aber eben genauso das Heben der Chancen, die in der künstlichen Intelligenz liegen. Auch das ist gesagt worden. Wenn wir hier über Regelungen und über entsprechende Mechanismen reden, reden wir nicht davon, Dinge zu verhindern, sondern sie am Ende des Tages gängig zu machen. Das ist immer etwas schon gewesen, was uns in der Urheberrechtsdebatte ja miteinander verbunden hat. Wir setzen ja auf Urheberrechte nicht, damit niemand das Geschaffene nutzt, sondern im Gegenteil, das soll ja genutzt werden, nur eben zu fairen Bedingungen. Und das jetzt auch in der KI-Welt unterzubringen, das ist das Entscheidende. Also an der Stelle sehr gerne, Herr Duderstedt und Frau Uppenbrink, noch mal die Präzisierungen dessen, was Sie angerissen und in den Stellungnahmen schon dargelegt haben. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank. Für die Grünen Frau Kollegin Tesfaye-Jesus.
Ja, vielen Dank. Ich will versuchen, es kurz zu machen. Wir haben ja auch viele schon öfter zusammen hier besprochen. Tatsächlich seit 3 Jahren reden wir über Opt-in, Opt-out, über Transparenz, über Beweislastumkehr, über Vergütung. Es ist nicht wirklich ausreichend passiert. Es gibt gesetzliche Regelungen, meines Erachtens führt das eher zu Rechtsunsicherheit als Rechtssicherheit. Die Zahl der gerichtlichen Verfahren steigen, und derweil müssen Kulturschaffende zusehen, wie ihre Werke abgegriffen werden, und können nicht wirklich angemessen darauf reagieren. Ich würde gerne versuchen, vielleicht dazu ein bisschen strukturiert auch heranzugehen und einigen Stellen explizit zu sehen. Ich würde zunächst mal drauf schauen wollen, wo, an welchen Stellen müssen wir ansetzen? Und ich würde gerne die Frage an Sie, Herrn Karl, und vielleicht auch Herrn Schwabe richten. Sie sagten, Herr Schwabe, wenn beim Output es klar erkennbar ist, ist das Urheberrechtsverletzung. Ich würde gerne fragen, setzen wir beim Output an oder nicht vielleicht beim Trainieren oder vielleicht nicht schon auch beim Scrolling? Das würde mich interessieren. Und dann vielleicht auch noch, wenn wir sagen, wie oft ja gesagt wird beim Trainieren, wie gehen wir damit um, wenn das Trainieren außerhalb Europas passiert, aber die Dienste hier ihre Angebote erstellen und damit auch sogenannte Safe Harbors entstehen? Was ist, wie gehen wir damit um? Und eine zweite Frage zum Thema Kennzeichnungspflicht und Transparenz. Braucht es eine Kennzeichnung von KI-Inhalten und wie kann die aussehen? Ich weiß, Herr Karl, der Bereich Verlage und Bücher ist jetzt nicht Ihr Bereich. Deshalb würde ich gerne Frau Durantay dazu fragen, zum Thema Kennzeichnung, auch im Bereich von Büchern, Covern. Braucht es das und wie kann das aussehen?
Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege Schliesing für die Linke.
Ja, Herr Vorsitzender, sehr verehrte Mitglieder der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Sachverständige. Wir befinden uns ja inmitten einer Transformation der Kulturlandschaft. Und während wir in juristischen Stellungnahmen ja oft von Text- und Data-Mining sprechen oder von Vervielfältigung im Arbeitsspeicher, müsste man ja eigentlich die Dinge trotzdem mal ganz klar beim Namen nennen. Und zwar kreative AutorInnen, SynchronsprecherInnen, bildende KünstlerInnen erleben gerade den milliardenfachen Raubbau an ihrer Existenzgrundlage. KI-Konzerne haben jahrelang das Internet geplündert und mit dem geistigen Eigentum anderer Menschen Milliardenwerte geschaffen. Die Substitution menschlicher Arbeit durch algorithmische Plagiate ist in vollem Gange. Und das Kernproblem liegt natürlich in der aktuellen Gesetzgebung, aber vor allem auch in der Privilegierung der Großen. Und wir haben jetzt schon viel gehört zum Thema Opt-out, Opt-in, zur Transparenzproblematik. Und ich würde aber gerne auf den Vorstoß von Frau Professorin Della Durantay eingehen, die ja ausdrücklich eine umsatzabhängige prozentuale Abgabe der KI Unternehmen vorschlägt. Wir finden, das ist ein charmanter und notwendiger Weg. Und deshalb meine Fragen an Frau Professor Dr. Durantay. Sie schreiben ja, dass der Gesetzgeber die KI-Wertschöpfungskette nutzen sollte, um Anreize für europäische Werte zu setzen. Und Sie fordern, dass KI-Modelle europäische Werte widerspiegeln müssen. Jetzt ist die Frage, wie kann das Urheberrecht verhindern, dass das kulturelle Erbe Europas, das oft mit öffentlichen Geldern finanziert wurde, nun zu kostenlosen Ressourcen für das Training privater, gewinnorientierter US-KI-Modelle wird, ohne dass die Gesellschaft einen direkten Rückfluss erhält? Eine weitere Frage wäre, Sie kritisieren, dass der aktuelle Lizenzmarkt bestehende Machtverhältnisse zementiert. Wenn wir also das Urheberrecht als Hebel gegen Monopole nutzen wollen, müssten wir dann nicht über die bloße Vertragsfreiheit hinausgehen und beispielsweise verpflichtende Kollektiv Tarife oder Transparenzregeln einführen, damit KI-Konzerne ihre Marktmacht nicht nutzen können, um UrheberInnen unfaire Lizenzbedingungen zu diktieren. Dann an Frau Uppenbrink von der Initiative Urheberrecht. Würden Sie vielleicht noch einmal ganz kurz verdeutlichen, warum NutzerInnen immer erkennen können müssen, ob Inhalte ganz oder teilweise KI-generiert sind und wie das aus Ihrer Sicht am besten um- und durchsetzbar gemacht werden sollte? Und dann würde ich gerne noch ans BMJV die Frage stellen. Ja, die Zeit habe ich noch. Die Bundesjustizministerin Dr. Stefanie Hubig hat ja versprochen, sich dafür einsetzen zu wollen, dass UrheberInnen für die Nutzung ihrer Werke angemessen vergütet werden. Sieht jedoch hier vor allem die EU in der Pflicht. Wir hoffen, wie die Justizministerin zwar ebenfalls auf klare Urteile in den anhängigen Verfahren, doch würden schon gern wissen, was denn die Bundesregierung konkret unternehmen will, wenn sich der Lizenzmarkt eben nicht spürbar belebt und welche gesetzlichen Anpassungen sie planen. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, für Ihre Statements und Fragen. Und wir gehen in die erste Antwortrunde und starten wieder mit Herrn Duderstedt. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Also die Musikschaffenden sehen Risiken und Chancen zugleich. Wir hatten mit der französischen GEMA eine große Umfrage gemacht, haben über 15.000 Antworten erhalten, wo klar war, die meisten Mitglieder nutzen immer mehr KI, schon vor 2 Jahren, jetzt natürlich mehr, sehen aber genau die Risiken, über die wir gerade gesprochen haben, dass es eben keine Vergütung für die Nutzung ihrer Werke gibt. Und als Tool ist es eben auch faszinierend, aber es ist auch ein anderer Umgang, ob ich das professionell als Tool nutze oder ob jetzt eben, was immer mehr passiert, Menschen auf den Knopf drücken und sagen, oh cool, ich habe jetzt hier 3 Bücher und 2000 Songs an einem Tag komponiert und geschrieben und veröffentliche das mal. Und das ist eben die Konkurrenz, die auf einmal zu den von Menschen gemachten Inhalten tritt. Und das merken wir eben auf den Streaming-Plattformen ganz extrem, wo es dann auch um die Verteilung geht. Wir merken das bei Hintergrundmusik. Wir merken überall, wo Musiknutzung stattfindet, dass dadurch auch die Auftragsbücher für unsere Mitglieder immer mehr Lücken aufweisen. Und wir können weiter das durchdenken. Das bezieht sich auch, da geht auch in Richtung Radio, Fernsehen, wo immer mehr KI-Musik Einzug halten wird. Und deswegen haben wir ja auch in unserem Lizenzmodell gesagt, dass wir sowohl das Training lizenzieren wollen, aber wir wollen auch den Output von KI-Musik lizenzieren, weil natürlich in all dieser Musik die Urheberrechte dann doch enthalten sind, was ja auch beim Urteil vom Landgericht München war. Da ging es ja gar nicht um Text- und Data Mining, sondern letztendlich auch um diese Memorisierung, also dass erkannt wurde, hier ist hat eine Vervielfältigung stattgefunden, weil eben in den Systemen eine Memorisierung ist und das einer Vervielfältigung gleichzusetzen ist. Da gibt es auch jetzt eine aktuelle Studie, wo ja über 40% von Harry Potter Büchern 1:1 wiedergegeben wurden in allen großen Modellen. Und da das Urheberrecht technologieneutral ist, ist es jetzt auch unerheblich, ob das irgendwelche Token oder sonstige Versatzstücke sind. Es ist ein Teil, wie auch immer technisch begründbar, des Originals enthalten und wiedergegeben. Und wir haben ja gepromptet und letztendlich wurden die Originaltexte bei ChatGPT 1:1 wiedergegeben. Und das war eben diese Vervielfältigung, was das Landgericht München erkannt hat. Natürlich ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die Berufung wird erwartet. Also so gut sich das auch angefühlt hat, geht es weiter. Und es ist ja auch nicht unsere Zielsetzung, Geschäftsmodelle zu verhindern, sondern das sind alles Maßnahmen, um Lizenzen zu ermöglichen und Anreize zu schaffen, zu sagen, lasst uns einen entsprechenden Vertrag abschließen, damit ihr das eben rechtmäßig nutzen könnt. Insofern sind da noch viele Fragen unbeantwortet. Die ganze Opt-out-Geschichte, wie die funktioniert und auch die Frage, wo eigentlich trainiert wird und wie wir damit umgehen, wenn nicht in Europa oder in Deutschland trainiert wird. Herr Rabanus hat noch gefragt, was wollt ihr denn? Transparenz ist wichtig. Wir sehen die Transparenz noch nicht ganz perfekt umgesetzt im AI-Act. Möglicherweise brauchen wir eine Beweislastumkehr. Wer das nicht hinreichend darstellt, dann gilt die Vermutung, du hast geschützte Inhalte genutzt und musst lizenzieren und natürlich auch den Opt-out nicht an diese feste Vorgabe andocken, sondern so, wie wir ihn gemacht haben auf der Website.
Prima. Ganz herzlichen Dank, Frau Professorin de la Durantay.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich beantworte die Fragen in der Reihenfolge, in der Sie mir gestellt wurden. Fangen mit Ihrer Frage an, der Frage, ob wir nicht KI-generierte Inhalte als solche kennzeichnen sollten, ob das sinnvoll wäre. Die KI-Verordnung sieht in gewissen Umständen ja schon eine Transparenzpflicht vor und die Pflicht, Nutzerinnen darauf aufmerksam zu machen, dass mit KI-Systemen interagieren. Und das könnte man sicherlich weiterdenken und sich fragen, ob man nicht auch KI-generierte Inhalte kennzeichnen sollte. Entweder Frau Uckenbrink oder Sie, Herr Duderstedt, haben vorhin gesagt, dass 97% der Menschen gar nicht merken, wenn sie mit KI-generierten Inhalten, Sie waren das nur, interagieren. Und vielleicht würde da so eine Transparenz tatsächlich helfen, das Bewusstsein zu schärfen, wann stehe ich einem KI-generierten Inhalt gegenüber und wann einem menschlichen Inhalt. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass wir Menschen schon menschliche Inhalte auch wertschätzen und das in Zukunft auch tun werden und dass wir da vielleicht besondere Aufmerksamkeit drauf lenken, halte ich für keine schlechte Idee. Da muss man dann aber spezielle Pflichten für finden, wenn man das möchte. Herr Schliesing, Sie haben mich gefragt, zusammengefasst, ich hoffe korrekt, wie kann man verhindern, dass man nur die Großen privilegiert, dass letztlich die Machtverhältnisse, die wir bislang hatten, weiter perpetuiert werden. Im Digitalen, im Moment ist es tatsächlich so, dass wenn man sich anschaut, wer Lizenzverträge schafft abzuschließen, dann ist das OpenAI auf der einen Seite und die großen RechteinhaberInnen auf der anderen Seite. Springer und Co., die kleineren, haben Probleme, das zu tun. Die Verwertungsgesellschaften, glaube ich, haben schon Interesse, da perspektivisch zu helfen. Aber Ich glaube, dass das eine Abgabe auf den Output es ermöglichen würde, zu verteilen und nicht nur an die Großen zu verteilen. Ich glaube, dass um einen, oder ich bin überzeugt davon, dass um die Wettbewerbsstrukturen oder die oligopolistischen Strukturen, die wir gerade sehen, aufzubrechen, es wichtig ist, tatsächlich auf Offenheit zu setzen und offene Modelle zu fördern und auch offene Datensätze zur Verfügung zu stellen, um eben unsere Werke und naja, letztlich unsere Werte wiederzuspiegeln. Das habe ich eingangs schon gesagt. Und Sie haben jetzt gesagt, naja, aber dann werden unsere Werke genutzt als kostenlose Ressource für das Training in den USA. Wie kann ich das verhindern und wie kann ich da irgendwie rankommen mit Mitteln des Urheberrechts? Und das ist wahnsinnig schwierig. Im Grunde geht das nicht. Und ich glaube, dass auch dafür es hilfreich ist, am Output anzusetzen, am Betrieb in der EU, weil der findet hier statt. Und da habe ich einen Anker, da habe ich eine Möglichkeit anzusetzen und zu sagen, ihr generiert hier Umsätze und auf die Umsätze, da müsst ihr aber auch zahlen. Ja, und das ist leichter zu handhaben, viel leichter, als das Training in den USA anzugreifen. Ich würde wahnsinnig gerne noch sehr viel mehr sagen, auch zu der Frage, ob die Werke wirklich in den Modellen enthalten sind. Aber vielleicht stellt mir die Frage jemand bei der zweiten Runde. Herzlichen Dank.
Wie Sie Ihre Antwortrunde der zweiten Runde ausgestalten, ist Ihnen überlassen. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Hollers.
Ja, ich möchte auf die Frage von Herrn Glaser antworten. Die erste Frage, wie zuverlässig sind derartige Filter in Bezug auf künstlerische Stile? Das ist technisch durchaus möglich. Dazu müsste man ein neuronales Netz auf die Erkennung eines Stiles trainieren. Und dann müsste man prüfen, ob der Stil zu einem Künstler gehört, der urheberrechtlich geschützte Werke erstellt. Das ist mit den Techniken, die man gegenwärtig verwendet für neuronale Netze, ohne weiteres möglich, also kein technisches Problem. Die zweite Frage, wie könnte man die Vergütung und die Verteilung regeln? Ja, das ist eigentlich kaum möglich, denn man kann ja der Ausgabe eines neuronalen Netzes nicht ansehen, welche möglicherweise urheberrechtlichen geschützten Werke dafür verwendet worden sind oder ob überhaupt derartige Werke verwendet worden sind. Deswegen sehe ich eigentlich keine Möglichkeit, da gescheit einen Verteilungsschlüssel zu definieren. Die dritte Frage, welche Folge hätte eine allgemeine Vergütung? Ja, das hängt davon ab, wie die konkret ausgestaltet wird. Sinnvollerweise sollte man die so ausgestalten, dass eine Vergütungspflicht nur dann entsteht, wenn das KI-Modell urheberrechtlich geschützte Daten zum Training verwendet hat. Und dann ist die einfache Lösung für die Anbieter von KI-Modellen, dass sie diese einfach gar nicht verwenden. Und ich hatte bereits erwähnt, dass es viele Firmen gibt, die genau das machen. Die verwenden nur gemeinfreie oder lizenzierte Daten zum Training ihrer Modelle, sodass gar keine Urheberrechtskonflikte entstehen. Und diese Modelle sind sehr gut. Die produzieren sehr gute Ergebnisse. Und das, denke ich, wird der Weg sein, den die meisten Unternehmen beschreiten werden. Es wäre aus meiner Sicht nicht sinnvoll, undifferenziert ohne Blick auf die Trainingsdaten eine derartige Vergütungspflicht zu erheben. Ich möchte noch etwas sagen zu der Aussage, dass 40% von Harry Potter in einer KI gespeichert worden sind. Also ich kenne diese Studie auch, ich habe aber große Zweifel an der Aussagekraft. Da müsste man sich genau angucken, was die wirklich gemacht haben, ob das wirklich so ist. Ich halte auch nichts von einer Beweislastumkehr, denn das wäre auch ein großer wirtschaftlicher Nachteil für KI-Entwickler in der EU, wenn sie auch noch beweisen müssten, dass ihre Daten keine urheberrechtlich geschützten Daten enthalten. Sie müssen ja jetzt schon wegen dem EU-KI-Gesetz sagen, wo ihre Daten herkommen. Und ich denke, das ist ausreichend. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Frau Oppenbrink.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Fragen. Vieles muss auf EU-Ebene natürlich gelöst werden und die Stichworte DSM-Evaluierung, Omnibusse und so weiter fielen schon. Die Frage war aber nach den nationalen Maßnahmen und wir haben uns da ja einfach mal dran gewagt, sehen das auch als einen Diskussionsvorschlag und freuen uns zusammen mit unseren tatkräftigen und klugen Juristinnen auf Austausch und Gespräche darüber. Opt-in im Urheberrecht verankern, war das eine Stichwort, die Frage. Ja, Wir denken, dass der deutsche Gesetzgeber das regeln darf. Es ist eine nationale Klarstellung des EU-Rahmens möglich, in dem die Reichweite der Schranke eindeutig festgelegt wird. Andere machen das vor. In Dänemark wird gerade Opt-in auch handwerklich umgesetzt im Gesetz. Opt-in ist absolut notwendig, weil Opt-out nicht funktioniert. Das können wir auch gerne noch einmal ausführlicher darstellen. Allerdings haben wir immer behauptet, dass TDM sowieso nicht anwendbar ist. Siehe Studien, die veröffentlicht wurden, und auch die Formulierung in der DSM-Richtlinie. Weitere Punkte wären 3-Stufentest und noch einmal der Hinweis auch die Industrie braucht natürlich Rechtssicherheit. Wir haben da gewisse Vorschläge schon auch ausgearbeitet, stehen gern zur Verfügung, wie man zum Beispiel 44b ergänzt oder wie man dort Klarstellungen unterbringt. Der zweite Punkt war noch einmal die Beweislastumkehr. Da ist Frankreich gerade vorgestoßen und hat einen Vorschlag unterbreitet. Wir wollen die Beweislast nicht sofort umdrehen, wie der französische Vorschlag es enthält. Wir würden die Beweissituation fair und gestuft regeln wollen. Rechteinhaber könnten schnell handeln, aber auch die Anbieter würden rechtsstaatlich geschützt. Die 3 Stufen können wir gerne erläutern. Die weitere Frage war von Avetis Fajesus und ging zum Thema Kennzeichnung. Ja, Nutzerinnen sollen und müssen und dürfen natürlich wissen, wer ihre Werke erstellt hat, ob sie auf menschlichem Wissen und auch Gewissen, siehe die Werte, die europäischen, basieren oder ob sie eine Wahrscheinlichkeit von einer KI-Anwendung die Grundlage ist. Das führt auch dazu, dass wir natürlich sagen, dass der gesamte demokratische Rahmen inklusive der Presse, der kulturellen Vielfalt nur so weiter existieren kann, wenn der Leserin, der Nutzer weiß, woher es kommt. Verschiedene Tools sind da notwendig und auch möglich, aber je nach Branche anwend- und einsetzbar. Ich hoffe, das hat für den Anfang geholfen.
Ganz herzlichen Dank. Herr Karl, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich versuche das auch ein bisschen abzuschichten. Vorab möchte ich noch einmal, was die Vorrednerin gesagt hat, erwähnen, dass die Privilegierung, die galt, die Haftungsprivilegierung galt in den USA wie in Europa genauso. Also sprich, diese Grenze wurde nach unten geschoben. Es sind aber keine großen Digitalkonzerne in Europa entstanden. Es liegt also nicht daran, dass wir hier unsere Rechtsstandards und unsere Grundrechte preisgeben, nur um auf die Wette zu setzen, dass sich hier dann KI entwickelt. Danke für das Stichwort, Frau Tesfajesus, des Handlungsdrucks. Den halten wir nämlich für sehr wichtig und deshalb habe ich auch den Fokus auf den Input gelegt. Was den Input betrifft, die DSM-Richtlinie wird evaluiert ab Juni und dort wäre es möglich, eine Klarstellung in den Erwägungsgründen zu treffen, dass die Definition von Text- und Data-Mining eben so gemeint war, wie sie dort wörtlich steht und dass entsprechend die generative Schaffung von Inhalten nicht damit gemeint wird. Das wäre eine Möglichkeit, es gäbe andere Möglichkeiten, aber sie sind auf jeden Fall jetzt und in diesem Jahr durchführbar und sie sollten auch ergriffen werden. Schwieriger wird es bei der Frage des Outputs. Um ein Beispiel zu nennen, Apple hat letztes Jahr 2 Milliarden Streams aus der Wertung genommen, aus seinem Dienst, einfach weil sie behaupten, dass das KI-Streams sind. Es ist nirgendwo definiert, was ist denn ein KI-Inhalt. Hinzu kommt, dass das Tonträgerherstellungsrecht, was die Musikbranche sehr interessiert, das entsteht auch ohne dass menschliches Zutun dafür nötig wäre. Die Frage ist nur, wo es entsteht. Anders bei Werken, die eben nur entstehen, wenn sie menschlich geschaffen worden sind. Das heißt, hier ist man noch nicht so weit, aber es wäre notwendig, auch hier jetzt um diese Definition zu kämpfen und die zu erarbeiten. Was die Extraterritorialität betrifft, was kann man hier tun? Auch das ist umstritten. Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll, die Erwägungsgründe 106 und 108 der KI-Verordnung sich näher anzugucken. Es weniger im Urheberrecht zu suchen, die Lösung, sondern eher in dem Bereich Produktsicherheit. Das heißt, wenn KI sich an europäische Bürgerinnen wendet, dann entsprechend zu verlangen, dass sie nach europäischen Standards trainiert worden sind, wenn wir die erstmal schaffen. Und zuletzt noch die Transparenz. Auch hier für dieses Statement sage ich einfach nur mal so viel, sie kann nicht weit genug gehen. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben, um darauf reagieren zu können und es überhaupt einordnen zu können. Und deshalb sprechen wir uns auch für eine sehr umfangreiche Ausgestaltung der Transparenzrechte aus.
Ganz herzlichen Dank. Es gab an die Bundesregierung nach meiner Notiz nur eine Frage an BMJV. Tatsächlich, oder zwei, auch gerne zwei. Deswegen, Herr Staatssekretär Schwabe, bitteschön. Und dann würde ich gerne einmal kurz kundtun, dass Herr Dr. Püschel, Abteilungsleiter, jetzt Platz genommen hat, weil Herr Staatsminister Weimer ins Plenum muss. So, Herr Schwabe, bitteschön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, es waren zwei Fragen. Ich will nur zwei Vorbemerkungen machen. Die eine, natürlich will ich mich vor gar nichts drücken, aber ich kann mich natürlich nur im Rahmen dessen bewegen, bisher, was in der Regierung sozusagen abgestimmt ist. Auf den Koalitionsvertrag habe ich verwiesen. Ich ahne so ein bisschen, wer das da vielleicht auch aufgeschrieben haben könnte. Aber es ist ja doch noch sehr, es lässt viele Interpretationsspielräume. Und die zweite Bemerkung ist, dass wir natürlich in dieser ganzen digitalen Welt ja mit so schnellen und rasanten Veränderungen zu tun haben, dass es super schwer ist, zu adaptieren, gesetzgeberisch, was ist eigentlich das Nächste? Ich bin ja auch für Verbraucherschutzfragen zuständig. Da haben wir dieselben Diskussionen. Was machen wir eigentlich, wenn demnächst KI-Agenten für uns alle einkaufen gehen und wenn die sagen, wir wollen aber das kaufen und du gar nicht mehr weißt, nach welchen Kriterien da eigentlich gekauft wird? Und da versuchen wir gerade vorbeugend sozusagen Dinge zu tun. Ganz kurz, Frau Tesfaye-Jesus hat ja gefragt, also wie das mit Opt-in und Opt-out ist. Ich verstehe das schon, die ganzen Bedenken, die es da gibt, ob es überhaupt eine vernünftige Opt-out-Regelung geben soll. Jetzt gibt es ja nach Artikel 53 der KI-Verordnung eben die Notwendigkeit, dass dann, wenn du eben dich meldest, du jetzt eine Transparenzpflicht hast seit August 2025. Ob diese Transparenzpflicht funktioniert, muss ich in der Tat zeigen. Es gibt die Zweifel, die habe ich auch entsprechend vernommen. Und zur Frage von Herrn Abgeordneten Schliesing will ich einfach nur noch mal sagen, es ist jetzt im Moment so, dass die Frage, dass wir eher ansetzen, eben bei der Frage, was wird denn am Ende geschaffen mit KI. Dort sind wir eben in der Evaluierung der DSM-Richtlinie und dort sind wir dabei, ergebnisoffen zu prüfen, wie denn neue Vergütungsmodelle möglicherweise geschaffen werden können, die aber am Output der KI entsprechend ansetzen. Da sind wir im Kontakt mit der Kommission. Aber nochmal am Ende wird es dazu eine abgestimmte Haltung der Bundesregierung geben müssen und dann auch nochmal die Bewertung, ob denn jenseits der EU auch nationale Maßnahmen weitergehend nötig sind.
Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Und dann kommen wir zur zweiten Runde der Fraktionen. Beginnen jetzt mit der Opposition. Und da hat die AfD mit Herrn Gläser. Fragezeichen? Ja, Herrn Gläser das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch mal zwei Fragen, die sich an Herrn Hollers und ich denke auch an Herrn Ministerialstaatsdirektor Marco Alexander Breit richten. Zunächst mal, ist es realistisch, dass es zu Preissteigerungen kommt im Falle der Einführung eines solchen Vergütungsmodells, was dann weitergegeben werden könnte an die Endkunden von den KI-Unternehmen? Und zweitens, teilen Sie die Kritik der Branchenverbände wie Bitkom, die sagen Marktverzerrung, Bürokratiemonster, Wettbewerbsnachteile, ist da was dran? Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für die CDU-CSU, Herr Kollege Reddick.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender und vor allem liebe Sachverständige, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, in der Beurteilung des Ziels sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Wir haben das eben und heute auch schon vielfach gehört, wenn es darum geht, in Zeiten auch generativer KIs den Urheberschutz, den Schutz geistigen Eigentums sicherzustellen, geht es natürlich darum, dass der Rechtsrahmen so gesetzt ist, dass er auch den ideellen und wirtschaftlichen Interessen der Urheberinnen und Urheber und der Künstler gerecht wird. In der Frage der genauen Ausgestaltung sind dann die Feinheiten, Frau Oppenprinz, Sie sind gerade ja auch schon auf Opt-in eingegangen. Vielleicht würde mich mal interessieren, die beiden Fragen gerichtet an Herrn Duderstedt und an Sie, die Gegenüberstellung Opt-in oder Opt-out zum Beispiel, das stand ja auch in der Stellungnahme der GEMA verbunden mit einer Vermutungsregel, also wo wären jeweils Vor- und Nachteile und könnte das vielleicht auch ein guter Mittelweg sein, das über eine entsprechende Vermutungsregel zu machen. Und ansonsten hätte ich auch noch eine Frage an Herrn Breit aus dem BMDS. Sie haben das vorhin auch in Ihrer Stellungnahme schon ganz kurz anklingen lassen. Jetzt kann man alles ganz plakativ irgendwie sagen, wir haben hier den Raubbau und andere Dinge, die durch bestimmte Unternehmen passieren. Aber wir sehen auch einfach einen extrem starken globalen Wettbewerb in dem Bereich. Und da würde mich auch aus Ministeriumssicht interessieren, wie schaffen wir es überhaupt, da auch den Rahmen so zu setzen, dass es nicht im Zweifel dazu führt, dass wir als Europäer dann diejenigen sind, die zwar einen sehr guten Rechtsrahmen haben, aber jedenfalls bei uns die künstliche Intelligenz nicht mehr von den Unternehmen entsprechend weiterentwickelt wird, sondern dass es in anderen Regionen der Welt, in China, Indien und den USA stattfindet. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Und für die Grünen, Frau Kollegin Tesfaye-Jesus.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne bei dem Thema zum einen Opt-out und zum anderen aber auch Transparenzregeln noch mal nachhaken an meine Frage an Herrn Karl. Zum anderen, wie funktioniert Opt-out? Also auch so, dass es dann auch funktioniert und angenommen wird und maschinenlesbar ist. Gibt es einen Weg und was bedeutet das? Und die zweite Frage, was sind denn die Folgen, die Konsequenzen beim Verstoß? Es gibt die Transparenzregeln, funktionieren die? Und was ist eigentlich, wenn man gegen diese Transparenzregeln verstößt? Braucht es da vielleicht auch eine Beweisleistumkehr? Wäre meine Frage. Und dann würde ich an Herrn Schwabe tatsächlich noch mal eine Frage stellen wollen. Sehen Sie Möglichkeiten, also welche Möglichkeiten für nationales Handeln sehen Sie? Gerade auch im Bereich des Vergütungsrechts und Vergütungshandlung. Und wie sieht eine gute Regelung im Bereich der Vergütung aus?
Ganz herzlichen Dank. Für die SPD, Herr Kollege Mann.
Danke, Herr Vorsitzender. Die beiden Vertreterinnen der Initiative Urheberrecht und VET hatten ja, sei es in Stellungnahme oder jetzt im Wortbeitrag, noch mal besonders betont, mehr Transparenz bei den Trainingsdaten herstellen zu wollen. Hier wollte ich noch mal die Gelegenheit geben, zu sagen, auf welchem Weg das denn realistisch erscheint. Das Zweite ist bei Frau Uppenbrink kurz angeklungen. Ich will noch mal die Gelegenheit geben oder eher darum bitten, dass Sie noch mal auf die Situation der Presse, gerade nach den Auswirkungen genereller Übersichts- und Antwortfunktionen für Plattformen wie Google Overview eingehen, was Ertrag, Reichweite und Sichtbarkeit angeht. Und zum Dritten an Frau Professor Dr. Della Dura Taille, ich hoffe richtig ausgesprochen. Sie hatten ja schon Ihr Petitum gesagt, wo man am ehesten Regelungschancen sieht. Dennoch, wenn man jetzt über internationale Abkommen nachdenkt, wo halten Sie es für am realistischsten, die kreativen Inhalte und damit die Künstlerinnen und Künstler und deren Interessen zu schützen?
Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege Mann. Und für die Linke, Herr Kollege Gysi, Dr. Gysi.
Aus der Phase der Eitelkeit bin ich schon raus. Liebe Frau Professorin Della Durante, Sie schlagen eine umsatzabhängige prozentuale Abgabe für KI-Unternehmen vor, die über Verwertungsgesellschaften ausgeschüttet wird. Wie ließ sich aber dadurch sicherstellen, dass diese Gelder nicht erneut primär bei großen Verlagen und Labels landen, sondern gezielt an die Urheberinnen und Urheber gehen, die unter dem Substitutionsdruck besonders leiden? Insbesondere würde mich interessieren, ob Sie eine Zweckbindung dieser Mittel für soziale Sicherungssysteme oder einen Kulturfonds befürworteten, der gezielt jene Urheberinnen und Urheber unterstützt, deren Arbeitsgrundlage durch die generative KI wegzubrechen droht. Ihr Modell setzt zudem starke Anreize für Open-Source-KI. Besteht aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass große Tech-Konzerne Offenheit als Marketinginstrument nutzen, wie teils bei Metas Llama-Modellen diskutiert, um sich Lizenzzahlungen zu entziehen, während sie gleichzeitig durch ihre überlegene Rechenpower faktisch die Kontrolle über die Technologie behalten? Und dann würde ich von Ihnen, Herr Duderstedt, noch Folgendes gerne wissen. Die Verwertungsgesellschaften, also wir haben ja mehrere, GEMA, VG Wort, VG Bild Kunst und so weiter, sind sicher dafür prädestiniert, Lizenzierungsmodelle zu erarbeiten und die Verteilung an die Kunstakteure sicherzustellen. Da Sie bereits Verteilungsschlüssel wie für Pauschalabgaben entwickelt haben. Aber haben Sie bereits Ideen für die Lizenzierungsmodelle? Ein Problem könnte nämlich darin bestehen, dass Designer und Illustratoren oft gar nicht in den VGs organisiert sind. Und wie kann man dann sicherstellen, dass nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern nach einem anderen verfahren wird? Danke.
Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege, für die Frage. Und wir kommen jetzt zur zweiten Antwortrunde, starten wieder mit Herrn Duderstedt. Diesmal möchte ich bitten um eine zweiminütige Antwort. Ich habe jetzt den Überblick. Wir haben die aktuelle Stunde ist gerade auf 16.20 Uhr. Das schaffen wir, wenn wir dann rüberlaufen. Vielleicht einmal ganz kurz nur so eine Fußnote. Vielleicht können wir alle in den Fraktionen mal dafür sorgen, bei den PGFs, dass aktuelle Stunden oder Tagesordnungspunkte nicht so gelegt werden, dass sie parallel zu den Ausschüssen sind. Ich weiß, dass es nicht unsere Verantwortung ist, aber vielleicht kann man das einmal mitnehmen, weil es irgendwie, gerade wenn man Gäste hat, etwas stressig ist. So. Herr Duderstedt, bitte einmal durchatmen. Ihre Antwort. Bitte.
Genau, in einem Atemzug. Herr Dr. Gysi, vielen Dank für die Frage und zumindest die schnelle Antwort verteilen können wir als GEMA. Natürlich kann ich hier immer nur für den Musikbereich sprechen, weil wir die komfortable Lage haben, dass wir die Erstrechte im Musikbereich haben und die lizenzieren können, unterschiedliche Nutzungsformen und auch genau an die Urheberinnen und Urheber mit ihren Verlagen ausschütten. Labels sind bei uns gar nicht beteiligt und wir haben auch sehr viele Erfahrungen im Umgang damit, wenn nicht 100% die Nutzung erfasst wird, nach welchen Analogien wir ausschütten, dass es trotzdem fair und gerecht zugeht. Und dafür haben wir auch die Mitglieder, die bei der Mitgliederversammlung über den Verteilungsplan entscheiden. Das sieht man oftmals nicht, wenn man die GEMA als Gebilde vor Augen hat, dass wir genau das gewährleisten, die faire Vergütung für die Urheberinnen und Urheber. Opt-out ist witzig. Nicht wirklich witzig, aber dass wir darüber reden, weil es den Opt-out gibt, was mit Opt-in ist. Und würde es den Opt-out gar nicht geben, hätten wir vielleicht auch gar nicht so die Probleme, weil das wäre dann klassisches Urheberrecht. Und wir sind ja in einer Lage, dass wir genötigt wurden, einen Opt-out zu erklären, um über dieses Verbot letztendlich eine Lizenz zu bekommen, die die Nutzung ermöglicht. Und wir hätten auch gerne ohne dieses Modell Opt-out, wären wir gleich in Lizenzverhandlungen eingestiegen und hätten das genutzt. Und was das Erklären angeht, wir haben das natürlich maschinenlesbar bei uns hinterlegt. Wir haben es auf der Website hinterlegt. Wir haben alle NutzerInnen von Musik angeschrieben, den Opt-out zu übernehmen. Aber das findet natürlich nicht statt, weil wir letztendlich das Urheberrecht für Text und Komposition haben und Spotify wieder die Aufnahme hat und Spotify natürlich nicht unseren Opt-out mitnimmt, dass der wirkt. Also das läuft komplett ins Leere. Ansgar Heveling noch die Frage mit Axel Voss. Wir können Axel Voss gar nicht dankbar genug sein und ich glaube auch unabhängig von den Themen und wie man das sieht, aber wie er sich seit Jahren wirklich engagiert in Brüssel bei der Urheberrechtsrichtlinie und für den jetzt auch dem Bericht zeigt eben, dass man da kontinuierlich an dem Thema dran ist und genau die Fragen Opt-out, Transparenz, Beweislastumkehr ist da enthalten und da sehen wir natürlich auch, dass das in die richtige Richtung geht, weil die Beweislastumkehr uns helfen würde, auch ohne Opt-out oder wie auch immer zu lizenzieren. Und ansonsten Output lizenzieren, nur so als Allergiker kann Spuren von Erdnüssen enthalten, würde ich nicht nehmen. Und auch so jeder Output kann Spuren von Urheberrechten enthalten. Und deswegen wollen wir ihn auch lizenzieren.
Ganz wunderbar in der Zeit. Ganz herzlichen Dank, Frau Professorin de la Durantay, bitte.
Herzlichen Dank. Herr Mann, zunächst zu Ihrer Frage, wie könnte man das vielleicht durch internationale Abkommen regeln? Gibt es da eine Möglichkeit? Ich glaube, wir haben aus zwei Gründen gar keine gute Chance, ein internationales Abkommen zu dem Thema gerade abzuschließen. Das eine ist, weil wir sehen, dass es einen ganz großen strategischen Wettbewerb gibt zwischen den USA und China. Das sind eigentlich die Hauptplayer, muss man leider sagen. Und vielleicht noch uns. Also wenn, dann können wir versuchen, uns als Block zu organisieren innerhalb der EU. Aber die Chancen für Abkommen sind ganz schlecht. Die sind aber nicht nur jetzt gerade ganz schlecht, sondern das hat auch was mit der Struktur zum Beispiel des US-amerikanischen Urheberrechts zu tun, dass es da sehr schwer wäre, irgendeine Regelung, die uns vielleicht schrankenmäßig gefallen würde, da reinzubringen. Also da ist, glaube ich, die Chance nicht sehr groß. Herr Gysi, Sie haben mich gefragt, wie man, wenn wir eine Abgabe hätten, wie wir sicherstellen können, dass da tatsächlich auch die Urheberinnen und Urheber von profitieren. Ich habe ja vorgeschlagen, dass über die Verwertungsgesellschaften ausgeschüttet werden, die Einnahmen. Und Herr Duderstedt hat es gerade in Teilen schon gesagt, bei den Verwertungsgesellschaften sind die Urheberinnen und die Verwerter gemeinsam vertreten und haben beide auch tatsächlich Einflussmöglichkeiten auf die Art und Weise, wie ausgeschüttet wird. Und da sind die Urheberinnen stärker oftmals oder mächtiger, als sie bei den individualverträglichen Verhandlungen sind. Das heißt, die Bedingungen, die da auch für kleinere Urheberinnen herrschen, sind oftmals nicht ungünstig. Trotzdem finde ich Ihren Punkt ob man darüber nachdenken sollte, auch eine Kulturabgabe oder Teile der Einnahmen in Kulturförderung allgemein zu stecken, um sicherzustellen, dass wir menschliche Kreativität insgesamt fördern. Das finde ich bedenkenswert und das sind auch Punkte, die man dann besprechen müsste, wenn man dazu kommt. Das ist alles nicht ganz trivial. Ich glaube, keine der Lösungen, die wir jetzt haben oder die wir andenken, sind trivial. Alle produzieren Probleme und das gehört, glaube ich, soweit auch dazu, dass wir das mal sagen, weil das Urheberrecht ist für diese Konstellation bietet es nicht leicht Anhaltspunkte, ja, für eine Lösung dieser Konstellation. Nichts zum Modell, aber ich glaube, dass der GEMA-Fall, das möchte ich noch sagen, GEMA gegen OpenAI ist, glaube ich, nicht so verallgemeinerbar, wie manche hoffen. Das ist, glaube ich, die Memorisierung haben wir nicht so häufig. Die Frage ist, haben wir noch eine Memorisierung oder wird es noch als Vervielfältigung gewertet, wenn wir Output-Filter verwenden, ist eine andere Frage. Also ich glaube nicht, dass dieser Fall die Probleme löst. Das möchte ich auch noch mal sagen, es bleibt komplex.
Deswegen haben wir noch Synonym.
Es bleibt komplex, könnte auch ein schönes Schlusswort sein. Aber Herr Professor Dr. Hollers, bitteschön, Sie haben natürlich noch Ihre Antwortzeit.
Ja, zur Frage von Herrn Glaser nach den Preissteigerungen infolge eines Vergütungsmodells. Damit ist natürlich grundsätzlich zu rechnen, abhängig davon, wie dieses Vergütungsmodell konkret ausgestaltet wird. Ich sehe aber zwei Probleme, die noch wesentlich größer sind. Das erste Problem ist die Bürokratiekosten. Wenn jetzt von einem Entwickler verlangt wird, zu beweisen, dass die Daten, die er zum Training des KI-Modells verwendet hat, keine urheberrechtlich geschützten Daten enthalten, dann ist das eine Aufgabe, die kaum zu meistern ist für eine riesige Menge von Daten. Und das könnte zu gewaltigen Kosten führen in der Entwicklung. Der zweite Punkt ist, dass allein diese Diskussion über Beweislastumkehr, Abgaben für Urheberrecht und so weiter, dass die dazu führt, dass Entwickler erst gar nicht anfangen, in der EU ein derartiges Modell zu entwickeln, sondern direkt in ein Land gehen, wo es keine derartigen Entwicklungshürden gibt. Und das wäre natürlich ein großer Nachteil für die KI-Entwicklung in Europa, die wir ja eigentlich fördern wollen und nicht behindern.
Vielen Dank. Wunderbar. Frau Uppenbrink, bitte.
Bekomme ich jetzt die restlichen 48 Sekunden? Vielen Dank. Ich nehme sie mir. Nein, ich ganz schnell. Vielen Dank, Herr Redek, nochmal für die Nachfrage Opt-out, Opt-in. Wir sehen das so, dass das Opt-out gescheitert ist. Das Opt-out ist gescheitert, weil alle Rechteinhaber Opt-out erklären. Damit ist es im Grunde nutzlos. Das Zweite ist, die Opt-out-Erklärungen werden umgangen von verschiedenen KI-Entwicklern und Anwendungen. Details gerne auch bei uns zu erfahren. Wir haben auch schon live dabei zugesehen, zusammen mit dem BMJV. Also gehen wir doch zurück zum klassischen Urheberrecht. Also Lizenzmarkt ermöglichen. Wir verkaufen Lizenzen, das können unsere Leute. Das sind entweder Einzellösungen, einzelvertragliche Lösungen oder kollektive Lösungen. Das ist machbar für jede Branche, für jede Teilbranche, für die Berufsgruppen. Zur Frage von Herrn Mann, Transparenz, aber wie? Transparenz ist so viel leichter möglich, als alle jemals gedacht haben und auch kritisch angemerkt wurde. Es sei alles so gut wie gar nicht möglich, hieß es. Wir haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, beziehungsweise der BDZV bei einem KI-Wissenschaftler, mit dem wir auch arbeiten, Sebastian Stober. Er hat 3 Wochen gebraucht, es sind 10 Seiten. Es beginnt mit den Worten, es ist trivial und es ist so gut wie alles möglich, relativ kostengünstig, relativ einfach nachzuweisen. Wir sollten das einfach häufiger machen, mal zurück zur Praxis und zum aktuellen Stand der Dinge. Da ist die Zusammenarbeit mit KI-Entwicklern wirklich sehr fruchtbar. Und wenn man die zusammen mit Juristen in einen Raum wirft, klasse Ergebnisse. Ich kann es nur empfehlen. Presse, Google Overview. Ganz kurz, 54% weniger Traffic auf den Plattformen durch die Zusammenfassung durch KI. Das hat ein großes Problem für die Wirtschaftlichkeit von Medienunternehmen. Das hat natürlich auch Folgen für die Journalistinnen und Journalisten. Das hat Folgen für die gesamte Pressemedienlandschaft und die Demokratie. Im Übrigen hier auch nochmal der Hinweis, ganz konkret, Journalisten insbesondere brauchen Output-Lösungen neben der Inprint-Lizenzvergabe. Mhm. Ich glaube, das war's.
Ich weiß, das war's, weil die Zeit aus ist. Ganz herzlichen Dank, Frau Oppenbrink. Und ich entschuldige mich wirklich für diesen Zeitstress. Es war anders geplant. Es ist, wie es ist. Sie sind großartig und machen das wunderbar. Herr Karl, bitte.
Gut, dann versuche ich jetzt dreimal so schnell zu sprechen. Nee. Vielen Dank für die Nachfragen. Ich gehe als erstes auf die Nachfrage zu Opt-out ein. Was ist das Problem? Um es einfach zu beschreiben, auch wenn etwas maschinenlesbar ist, heißt das noch lange nicht, dass wenn man den Opt-out erklärt hat, dass er überall erklärt ist. Das bedeutet, wenn ich es auf eine Webseite stelle, nehmen Sie YouTube, heißt das nicht, dass diejenigen, die die Trainingsdaten sich irgendwo beschaffen, das aus einer anderen Quelle beschaffen und dann sagen, ja, dort wurde es aber nicht erklärt. Ich muss es also im gesamten Internet überall erklären. Das ist ein Problem. Um dem zu begegnen, hat Axel Voss ja sehr vehement auch vorgeschlagen, ein Register aufzusetzen beim OEIPO, das ich für ein extrem leistungsfähiges Amt halte der Europäischen Union. Aber auch hier ein Register hat den Nachteil, dass es aufgebaut werden muss. Es ist teuer, die kleineren werden Schwierigkeiten haben und man muss sehen, wie man alle verschiedenen Genres dort unterbringt. Deswegen ist nach meinem Plädoyer, wenn man möchte, dass es Regeln gibt, die tatsächlich greifen, Opt-in alternativlos. Zur Transparenz. Das Erste ist, Transparenz sollte eine Bringschuld sein. Wir wollen nicht weiter den großen US-amerikanischen Riesen hinterherlaufen, weil das machen wir seit 30 Jahren und haben dazu keine Kraft mehr. Dann ist es natürlich als allererstes wichtig, dass die Quelle als legale Quelle angegeben wird. Dass Transparenz bedeutet, wo habe ich den Inhalt her? Und dann wesentlich sämtliche Informationen, die ein Lizenzgeschäft ermöglichen, sowohl für Verwertungsgesellschaften als auch direkt. Die Independents haben eine Lizenzagentur, die vergibt die Rechte weltweit. Das funktioniert wunderbar. Verwertungsgesellschaften sind auch wichtig und greifen, ohne Verwertungsgesellschaften könnte die Branche auch nicht funktionieren. Sie haben aber einen großen Nachteil, denn viele Einnahmen werden nach Verteilungsschlüsseln vergeben und diese Verteilungsschlüssel sorgen für eine Umverteilung. Die GVL zum Beispiel verteilt ausschließlich nach Funksendeminuten, was nicht im Fernsehen und Radio spielt. Das gibt es nicht, vereinfacht gesagt. Was bedeutet, Sie können noch so viele Erfolge auf Plattformen und Trainingsdaten haben, wenn alles über eine Verwertungsgesellschaft mit so einem Verteilungsschlüssel läuft, funktioniert es nicht. Daher ist für uns und für die Kleinen und für die Diversität extrem wichtig, dass wir den Lizenzmarkt, den wir schon längst bedienen, weiter haben.
Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Und es gab auch, wenn ich es richtig notiert habe, noch zwei Fragen an die Ministerien, einmal an BMDS, einmal an BMJV. Herr Breit, mögen Sie beginnen?
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte kurz eine Sache unterstreichen. In der Tat, alle Lösungen haben ihre Probleme und das gilt ja nicht nur bei uns, sondern das gilt global. Wir haben eine ähnliche Problemlage auch in den USA. Da komme ich gleich noch mal drauf zurück. Drei kurze Antworten. Opt-out, meine persönliche Auffassung und die derer, für die ich sprechen kann im Ministerium, würde ich sagen, ist diejenige, dass Herr Weimar vollkommen recht hat. Herr Staatsminister Weimar hat gesagt, mit Opt-out entreißen wir ein Stück weit auch unsere Kultur, die Verbreitungsmöglichkeit. Deswegen glaube ich, dass das in der Tat nicht nur, wenn es als Modell für die Bepreisung gescheitert ist oder für den Ausschluss auch gescheitert ist, es wird auch kulturell scheitern. Eine Sache vielleicht noch zum Thema Wettbewerb. Ich habe ja in meinem Statement auch gesagt, dass uns Transparenz unglaublich wichtig ist. Wir glauben, dass die Transparenz die Grundlage dafür ist für ein kluges Lizenzmodell, weil erst dann kann ich überhaupt nachvollziehen, was benutzt worden ist und was nicht benutzt worden ist. Und deswegen halten wir von Transparenz viel. Aber Transparenz, um das ganz klar zu sagen, kollidiert an der Stelle auch mit Bürokratie. Und zwar Bürokratie nicht nur bei denjenigen, die das vielleicht dann in einem Amt dann irgendwann überwachen müssen, in Anführungszeichen, sondern auch bei den Unternehmen. Und da haben wir natürlich bei den großen Incumbents deutlich höhere Kapazitäten als bei den kleinen Upstarting-Startups in Europa. Und deswegen ist das natürlich auch eine etwas ungleich verteilte Last, wenn ich europäische Unternehmen in eine Lage versetzen würde, auch mal groß zu werden. Am Ende zum Thema Preis und Verfügbarkeit. Es ist relativ klar, es würde den Preis beeinflussen. Ein Großteil der Geschäftsmodelle für Large Language Models oder für generative KI ist aber noch gar nicht gefunden. Insofern würde ich mir davor jetzt erstmal nicht Sorgen machen. Vor was ich mir Sorgen mache, ist, dass wir auf der einen Seite bei den Anbietern die Preise durch die Bürokratie, das habe ich eben schon ausgeführt, erhöhen und auf der anderen Seite bei den Anwendern ebenso. Und wir wollen ja eigentlich nicht nur, dass es auf der Anbieterseite ein Problem gelöst wird, sondern wir wollen auch, dass möglichst viele, man nennt das AI Diffusion, möglichst viele Unternehmen in der Breite der Wirtschaft dann am Ende dann auch diese Dinge benutzen. KI-Verordnung versus Urheberrecht. Ich wäre ganz dringend dafür, die Fragen im Urheberrecht zu klären, nicht bei der KI-Verordnung. Die KI-Verordnung bringt regelt Dinge, die in den Markt gebracht werden. Alles andere passiert vorher. Das Urheberrecht passiert vorher und ist der bessere Zeitpunkt. Danke.
Ganz herzlichen Dank. Bam, 2 Minuten. Herr Staatssekretär Schwab, Sie haben das Schlusswort.
Herr Vorsitzender, die Frau Tesfaye-Jesus will mich aufs Glatteis führen hier mit der Frage, wie sieht eine gute Regelung der Vergütung auf der nationalen Ebene aus? Ich habe gerade mal die Zeit genutzt und interessanterweise die KI gefragt. Da kommt aber keine klare Antwort. Das ist auch interessant. Wahrscheinlich will die KI das gar nicht, dass es solche Vergütungssysteme entsprechend gibt. Trotzdem muss ich erst mal sagen, dass unser Ansatz erstmal trotzdem.
Von uns kommen ja auch keine klaren Antworten.
Warum soll die KI schlauer sein als
der? Ja, dass wir trotzdem jetzt erstmal versuchen, eben auf der europäischen Ebene Regelungen zu finden. Auf der anderen Seite gehöre ich schon zu denen, die finden, wenn wir etwas erkannt haben als regelungsnotwendig, dass wir dann auch durchsetzen müssen, dass es auch geregelt wird und nicht 174 Schlupflöcher da sind. Damit wird dann Politik und politisches Handeln auch unglaubwürdig. Deswegen gucken wir uns natürlich auch dänische Modelle und anderes an. Aber mehr will ich dazu heute nicht sagen.
Ganz herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Und fragen Sie mal die KI, wie oft der Buchstabe E im Wort Erdbeere vorkommt. Da kommen sehr unterschiedliche Antworten raus, je nach KI. In diesem Sinne möchte ich ganz herzlich danken, weil wir am Ende unseres Fachgesprächs sind, erstmal den Sachverständigen. Applaus, Applaus für Ihre Zeit, für Ihre Expertise. Wir sind schlauer, würde ich sagen, nach diesem Gespräch, aber es bleibt trotzdem komplex, um mal mit diesen Worten zu schließen. Und natürlich auch danke an die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung. Ich schließe die Sitzung und wünsche allen Abgeordneten einen guten Sprint ins Plenum und eine gute restliche Sitzungswoche. Vielen, vielen Dank.